Superflex, PPR, Tight End Premium. AJ Brown oder J.K. Dobbins?
J.K. Dobbins.
Servus und herzlich willkommen zur wöchentlichen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, wie geht's dir? Bremer haben gewonnen, ich hoffe, hervorragend.
Ja, auf jeden Fall. Dann kann man natürlich mit viel Freude aufnehmen, auch wenn der Sieg diesmal vielleicht nicht so ganz verdient war. Aber gut, nehmen wir mit, die 3 Punkte.
Fragen hinterher genauso wenige danach, wie ob du in deiner Dynasty Season die meisten Max Points vorhattest. Juckt keine Sau, wenn du am Ende den Titel holst.
Ja, so ist es, genau.
Genau. Wunderbar. Dann darf ich einleiten in unsere Folge. Ich darf erstmal an unsere Hörer einen recht herzlichen Dank ausrichten. Freut mich sehr. Ich habe Feedback erhalten von verschiedenen Leuten, die mich angeschrieben haben, egal ob in WhatsApp, Discord, Twitter. Das Feedback war sehr positiv und wir haben auch ein paar Tipps gekriegt, an die wir uns halten können, sage ich mal so, als Input für uns sehr wertvoll. Wir haben ja beide keine Podcast-Erfahrung und es gibt nichts Schöneres, als dann zu hören, was gut war und natürlich auch, was die Leute hören wollen und worauf wir uns fokussieren sollen. Und unter anderem war auch ein, zwei Mal dabei, dass sogar Leute gefragt haben, wie man uns unterstützen kann. Das stellen wir erstmal noch ein bisschen hinten an. Da wird sicher noch was kommen. Aber erstmal steht für uns im Vordergrund, euch den Content zu liefern und euch für den Rookie Draft ready zu machen, euch ein paar Startup-Picks mitzugeben und über alles Weitere sprechen wir dann quasi später. Heute haben wir dann direkt eine Folge im Gepäck, letzte Woche schon angekündigt. Wir wollen uns ums Thema Strategie kümmern und der Fokus dabei liegt auf dem Startup Draft. Das heißt, was mache ich im Startup? Wir sind gerade mitten in der Startup Season, zumindest also auf jeden Fall in den etwas, vielleicht senioreren Ligen, die eben Startup und Rookie Draft trennen. Ich weiß, letztes Jahr war ich sogar selber noch der Meinung, den Startup-Draft am besten vom Rookie-Draft, also mit dem Rookie-Draft zusammenzumachen und dann erst im Mai zu starten. Wir haben letzte Woche schon angerissen, dass es sehr viel Spaß macht, das schon jetzt zu machen. Und deswegen denke ich, ist das auch genau die richtige Zeit, um euch mit Tipps zu versorgen. Das erste Segment, das wir jetzt haben, ist aber erstmal keins zum Thema Strategie, sondern wir wollen ein bisschen auf die News der vergangenen Woche zurückschauen. Hier gab es ja eine ganze Menge zu erzählen. Hat sicher auch der ein oder andere Fantasy- oder normale Football-Podcast getan, den ihr hört. Von dem her wollen wir uns natürlich aufs Thema Fantasy fokussieren und dabei aufs Thema Auswirkung auf Dynasty Value. Und ich darf dir, Phil, direkt geben, was sagst du denn zum Deckvertrag? 160 Millionen, glaube ich, das Volumen, 4 Jahre, No-Tag und No-Trade-Clause. Er hatte sie richtig schön an den Eiern, die Cowboys, und hat sie an denen durch die Arena gezogen. Was macht das jetzt mit Dak Prescott in seinem Dynasty-Value und auch mit seinen Receivern?
Ja, also für Dak ist das ganz gut gelaufen, würde ich so sagen, im Nachgang. Er hatte einen langen Atem und trotz Knöchelbruch hat er jetzt ganz gut eincashen können, auch mit der Option dann nochmal später nochmal einen dickeren Vertrag zu bekommen, also das ist schon ganz clever gemacht. Ja, für Dak selber würde ich sagen, hat man jetzt als Dynasty Owner auf jeden Fall ein bisschen Sicherheit, steigt leicht in den Rankings, würde ich jetzt mal sagen, nicht keine große Veränderung. Ich denke, das war ja auch das, was die meisten schon erwartet haben. Dazu für seine Receiver, also Gallup und Cooper und Lamb, ja, auch da eben gleiche Geschichte, Sicherheit ist da, die haben ihren Quarterback, Pass-Heavy Offense, das wird weiterhin gut aussehen, beziehungsweise wieder nach oben zeigen, nach der schwächeren zweiten Saisonhälfte mit allerhand Quarterbacks in Dallas. Und ja, für Sieg ist das mit Sicherheit auch nicht schlecht. Die beiden haben zusammen auch immer gut ausgesehen und die Dump-Off-Pässe sind ihm sicher.
Absolut, ich würde das voll unterschreiben. Ich denke, den größten Push aus den Ganzen bekommt für mich da fast CeeDee Lamb, muss ich sagen. Einfach aus dem Grund, dass Dak für 4 Jahre ein Cowboy ist und Amari wahrscheinlich nicht die vollen 4 Jahre da ist. Zumindest wäre das meine Vermutung. Einfach aus Cap-Gründen wird man da irgendwelche Lösungen finden müssen, aus Sicht der Cowboys, auch wenn es natürlich am besten wäre für die alle zu halten. Aber CeeDee Lamb ist jetzt auf seinem kompletten Rookie-Contract mit Dak Prescott zusammen. Was recht viel Besseres kann es kaum geben. Ja, Michael Gallup ist da immer so ein bisschen diese unliebsame Nummer 3 hinten dran. Finde ich einen Bomben-Receiver. Ob er jetzt halt wirklich, ja, da noch eine wirklich dominante Rolle spielen kann, ist fraglich. Der hat fast ein bisschen davon profitiert, als Dak Prescott weg war, weil die anderen Quarterbacks ihn ein bisschen besser eingebunden haben. Für den sehe ich das jetzt gar nicht mal so wahnsinnig positiv, wobei es natürlich so ist, lieber habe ich einen Dak Prescott als irgendeinen anderen Dulli, den sie ihm ja, stattdessen geholt hätten. Dak Prescott natürlich, ja, top. Ja, Top 10 Quarterback, glaube ich, für jeden in Dynasty. Für mich sogar unter den Top 5 dabei. Super. Also
Ja, kann
holen, wenn
man.
man ihn holen kann.
Ja.
Aber wird schwierig.
Ja, jetzt ist zu spät. Da, man
Ja.
hatte die zweite Saisonhälfte hatte man Zeit. Das war auf jeden Fall ein Kauffenster. Und jetzt würde ich sagen, kauft man wieder zum vollen Preis.
Ja,
Und ja, gut.
absolut.
Frage wäre jetzt noch, gerade auch mit Hinblick auf Gallups Wert, machen die Cowboys noch was auf Tight End oder gehen die mit Dalton Schultz und Blake Jarwin in die Saison? Sind
Ja,
die.
absolut. Das, da glaube ich aber, da wäre mein Take dazu fast, wenn da ein Top-Tight End kommt, wie sagen wir ein Jonnu Smith oder die draften tatsächlich irgendwie Kyle Pitts, einfach weil Jerry Jones Bock drauf hat. Da hätte ich tatsächlich dann massiv Angst um CeeDee Lamb, weil er halt viel aus dem Slot agiert und da sehr dominant ist. Aber da wird es halt dann schon ein bisschen dünn. Einfach an Targets. Die können auch nicht jedes Mal den Ball werfen und auch nicht irgendwie 17 Touchdowns jedes Spiel auflegen. Ja, das ist eh da so ein bisschen mein Concern zu CeeDee Lamb, aber da kommen wir wann anders mal dazu. Erstmal gut, dass Dak da ist und dann mal sehen. Zeke Elliott übrigens hatte ich nicht erwähnt und kommt vielleicht ein bisschen zu kurz. Für den ist es überragend, weil ich glaube, dass die ja, Dallas Offense. Ja, stacked ist und abliefern wird, je weniger sie in der Defense tun können, um ja, Free Agents zu holen, umso besser für Fantasy. Wenn da hinten das Scheunentor offen ist, dann müssen sie vorne noch mehr machen. Also, ich denke, wir haben hier für Sieg wieder ja, eine tolle Saison vor der Tür mit vielen Goal-Line-Carries und ja, auch kaufen, ganz klar
Wenn,
kaufen. Wer das noch machen kann, jetzt ist die Zeit.
ja, also sehe ich im Prinzip auch so, auch im Startup Draft, also Sieg geht aktuell, was ich sehe, späte zweite bis hin rein in die dritte Runde, so in der Regel. Und das ist auf jeden Fall ein Value. Gut, was natürlich auch eine Rolle spielt, ist einfach die Offensive Line. Also wenn die wieder gesund ist, allen voran Tyron Smith auf Left Tackle und Lyle Collins auf Right Tackle, wenn er denn Lust hat, Football zu spielen. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, der,
Ja,
bei
ja,
ihm war so
ja.
ein bisschen die Konzerns, ob er überhaupt Lust hat. Naja, gut.
Zack Martin
Wollen
kommt zurück.
wir. Ja, Zach Martin, ja gut, okay. Der hat auch lange, lange, also der war nicht, der hat nicht so viele Spiele verpasst, glaube ich, letztes Jahr. Der war so Last Man Standing, glaube ich, oder?
Ja, okay, ich dachte zumindest, ich habe es nicht verifiziert, ich habe ein paar Mal gelesen, Line wieder zurück mit Zack Martin. Vielleicht war das dann quasi diese Komplett-Line ist wieder da. Aber dann auch genug zu den Cowboys, schon wieder einiges hier gesprochen und haben noch eine volle Folge. Die nächsten Free Agency Moves bzw. Tag Moves waren Chris Godwin und A-Rob wurden getaggt. Was hältst du denn von den beiden?
Ja, bei Godwin wird sich jetzt zeigen, ob AB da bleibt oder nicht. Das ist für mich eigentlich ganz entscheidend. Letzte Saison war halt eine solche Saison. Wenn AB jetzt weg ist und er gesund bleibt, dann sehe ich durchaus Potenzial für Evans und Godwin wieder eine Saison zu spielen wie vorletzte Saison.
Ja, bei Godwin bin ich ein bisschen concerned. Ich glaube nicht, dass AB weggeht, ehrlich gesagt. Ich glaube da ein bisschen an diese Connection mit Tom Brady. Und für mich, ich war für Godwin tatsächlich, ich habe gehofft, dass er woanders unterschreiben kann. Und ich habe
Ja,
die Hoffnung
klar.
auch noch nicht ganz aufgegeben, dass es vielleicht einen Tag-and-Trade gibt. Muss man dann mal sehen. Es sieht im Moment nicht danach aus, aber ich finde Tampa mit AB. Ja, wirklich gar keinen guten Spot für ihn und da wird er nicht der Wide Receiver, der vielleicht sein könnte in einer anderen Offense.
Nee, absolut. Ich habe auch, also hätte man mich vor 2, 3 Wochen gefragt, hätte ich auf jeden Fall gesagt, dass er weg ist und dass er woanders unterschreibt. Ich habe ihn auch ma massiv gekauft, ehrlich, oder gedraftet, aber ja, gut. Es ist jetzt kein Beinbruch, meiner Meinung nach, aber hätte auf jeden Fall besser laufen können.
Absolut. Chris Godwin, ich meine, das ist ein super, das ist wirklich ein Top-10-Wide-Receiver im realen Football. Und ich glaube, Talent setzt sich durch. Der ist nicht alt. Also von denen, wenn man den jetzt deswegen günstig, wirklich günstig kriegen kann und sagt, man ist eh im Rebuild, man will in 2, 3 Jahren erst wirklich stark sein, dann den Mann kaufe ich auf jeden Fall und nehme die Wertsteigerung über die nächsten 1 bis 2 Jahre mit, denn das ist im Moment, glaube ich, schon eher ein Low. Und man muss aber halt vielleicht das in Kauf nehmen, dass nächstes Jahr nicht besonders gut wird. Dann eben A-Rob, ja, wieder bei den Bears, die, ja, ich weiß nicht, was auf Quarterback haben. Ja, was machen wir mit dem Mann?
Ja, kann man, also kaufe ich nicht und verkaufe ich nicht. Also es ist ein Hold eigentlich, weil ja, der Preis ist jetzt nicht berauschend. Jünger wird er auch nicht. Also ich sehe auch nicht, dass da ein guter Quarterback in Chicago landet. Was wäre der Best Case? James Winston.
Ja,
Aber
absolut, klar.
daran glaube ich nicht.
Nee, glaube ich auch nicht. A-Rob ist einfach ein super Spieler, gibt dir halt so einen Low-End Wide Receiver 1, High-End Wide Receiver 2 Floor. Aber wie du sagst, wird auch nicht jünger. Wir sind in einem Dynasty-Format. Nicht Haus und Hof dafür verkaufen, nur weil er im Moment in den Medien ist und eben, er ist ein Top 5, glaube ich, Wide Receiver in der NFL irgendwo. Also er ist unfassbar, mit was für Quarterbacks der Mann liefert. Und ich möchte mir nicht vorstellen, was der anrichtet, wenn er mit einem Russell Wilson zusammenspielt und keinen anderen Wide Receiver irgendwie in dem Roster hat. Das
Ja.
wäre böse. Aber das bringt euch in Fantasy auch nicht weiter.
Ja, Talent-wise sehe
Genau.
ich auch so. Talent-wise Top 5, denke ich auch,
Ja.
ja.
Ja. Und das ist aber, ehrlich gesagt, habe ich den Eindruck, erst den Leuten jetzt gerade wieder bewusster geworden als noch vor der letzten Saison, dass der Typ wirklich ein absolut überragender, elitärer Spieler ist. Ich finde, da konnte man ihn wirklich noch günstig, ich habe ihn Ende vierte Runde, Anfang fünfte Runde in Startups gesehen damals, einfach weil Chicago und bla bla bla, aber ja, da geht er im Moment, glaube ich, nicht mehr. Wenn ich jetzt, muss ich jetzt auch sagen, habe ich jetzt nicht hundertprozentig im Kopf. Da finde ich ihn auf jeden Fall okay, aber man muss natürlich auch ganz klar als Contender unterwegs sein.
Ich habe vorhin noch ein paar Mock-Drafts gemacht. Ich guck mal kurz gerade. Also ich habe hier einmal, ja.
Während du guckst, kann ich eigentlich schon mal überleiten und einfach mal hier die Spieler in den Raum werfen, die nicht getaggt wurden und damit jetzt frei zur Verfügung stehen. Das sind Kenny Golladay, Chris Carson, Aaron Jones, Hunter Henry und John Smith. Neben Allen Robinson, glaube ich, ist Kenny Golladay ganz klar der größte oder dickste Fisch auf dem Markt als Wide Receiver. Was hältst du denn von dem und welchen Landing-Spot hättest du dir denn mal so aus Fantasy- oder Dynasty-Sicht gewünscht?
Ja, also sehe ich auch so mit Kenny Golladay. Also ganz kurz, um das nachzuliefern, mit Allen Robinson 4-12, 5-3, so die Range aktuell. Da
Ganz
geht
ordentlich.
er.
Also auf jeden Fall attraktive Spieler, muss man sagen. Aber wie du sagst, ist auch wieder ein Jahr älter geworden.
Ja. Genau, zu Kenny Golladay zurück. Also ich habe mir jetzt mal aufgeschrieben, wo fehlt, ich sag mal, der richtige Ex-Receiver. Also Indianapolis wäre für mich auf jeden Fall ein Landing-Spot. Da ist zwar Pittman, aber ich denke mal, die könnten da auch ganz gut koexistieren. Und dann mit Campbell im Slot und die beiden großen Außen. Gut, wie gut der Landing-Spot dann für Fantasy wäre, besonders im Hinblick darauf, ob Carson Wentz dann wieder liefern kann, ist halt die Frage. Daneben wäre auch wenn da jetzt die Quarterback-Frage noch ungeklärt ist, also Washington für mich irgendwo ein Landing-Spot, wo viel Opportunity auf jeden Fall da sein wird, weil neben McLaurin ist original nichts.
Ja.
Und ja, mal sehen. Ich weiß nicht, wer da Quarterback sein wird. Ein Rookie? Wahrscheinlich nicht. Das werden sie sich wohl kaum leisten können, hochzutraden, beziehungsweise werden sie wahrscheinlich nicht machen. Also Cam Newton wäre da eine Vermutung, die
Ja.
man öfter hört. Gut.
Der Mann, den ich gerade für $50 Fab in unserer Jit-Liga vom Waiver geholt habe, Tyler Taylor, whatever Heinicke, der Mann, dessen Nachname quasi wie ein Bier klingt, wenn das nicht der Quarterback der Zukunft ist, weiß ich auch nicht weiter.
Naja, mal abwarten. Wie
Ich fand
viele
auf jeden Fall, ich
Spiele
finde
erst noch?
tatsächlich 5% des Gesamtfarbs kann man für diesen Mann auf jeden Fall mal rausknallen, weil die Upside da ist und ganz ehrlich, was holst du sonst damit?
Ja,
Nichts.
ist doch okay. Also es gibt nichts gegen einzuwenden. Sehe ich
Ja.
jetzt persönlich nicht. Gerade bei den Quarterbacks, die so verfügbar sind, die qualitativ meiner Meinung nach noch eine Stufe drüber sind. Also
Ja, hoffentlich.
da könnten sie auch mit Trubisky noch mal einen Jahresvertrag geben.
Mitch Trubisky hat keine 92er PFF Grade in den Divisional, nee, Wildcard Round in der Playoffs quasi hingelegt. Die hat Tyler Heinicke schon. Ich bin mal gespannt. Ich habe mir dann einfach geholt, wenn der mal Starter wird, dann ja, trade ich ihn halt einfach weg. Das ist dann für was auch immer ich kriegen kann. Genau. Für mich, ich habe mir für Kenny Golladay tatsächlich die New York Jets aufgeschrieben. Im Hinblick darauf, dass sie an zwei draften, da gibt es für mich eine ganze Menge Upside zu holen. Entweder da kommt tatsächlich der Sean Watson hin, dann wäre sowieso Best-Case-Szenario. Aber selbst wenn
Traumhaft,
dann nicht der Sean Watson kommen würde, dann fände ich dann spekuliere ich ein bisschen drauf, dass Justin Fields hinkommt an zwei. Und Justin Fields mit seinem Profil, mobiler Quarterback, kann Plays verlängern und seinem unfassbar guten Deep Ball, der wirklich der seine große Stärke war am College. Dazu Kenny Golladay, der einfach die Go-Route laufen kann, du wirfst und da brauchst du nicht mal ein Stoßgebet senden. Der Mann holt das Ding darunter und ja, das finde ich einen tollen Landing-Spot. Einerseits für Justin Fields wäre es Wahnsinn, wenn er so einen Mann noch dazu bekommt zu Denzel Mims. Vielleicht Jameson Crowder, muss man mal sehen, ob sie den irgendwie nochmal holen können und den Vertrag umstrukturieren, vielleicht verlängern, wie auch immer. Dann sähe das nach ein bisschen mehr aus als im Moment.
ja, also das wäre auf jeden Fall, ich sag mal, bei der Theorie, entweder Watson oder Rookie, das wäre natürlich dann traumhaft, ne? Volume wäre dann wahrscheinlich gegeben.
Absolut, genau. Das Volume wäre da. Und das würde tatsächlich für mich auch Denzel Mims ein bisschen nach vorne ja, katapultieren. Wenn auch jetzt nicht massiv. Also ich sehe schon auch immer die Concerns, dass dann ist natürlich das Ceiling weg bei dem Mann. Aber es könnte halt schon bei der Entwicklung helfen und ja, die Aufmerksamkeit woanders hinlenken, dass er zumindest solide agieren kann. Genau. Dann zum nächsten Free Agent, Aaron Jones. Wo möchtest du denn Aaron Jones sehen oder was? Ja, genau. Nicht was erwartest du, sondern wo willst du ihn im nächsten Jahr als Running Back sehen?
Also, wo ich ihn sehen wollen würde, wäre Green Bay. Also, das war jetzt erstmal der erste Punkt. Aber ansonsten, für Fantasy wäre Arizona auf jeden Fall meiner Meinung nach ein guter Landing-Spot.
Trotz mobilem Quarterback und begrenztem Running Back Target.
Ja, die würden dann kommen. Ich sag mal, wenn man sieht, zu wem Murray da werfen muss, da würde ich auch keinen Ball hinwerfen, ne?
Ja, gut, okay, fair.
Also, nein, das wäre für mich und die Opportunity auf jeden Fall. Und wenn man sieht, wie ich glaube, dass sie einen ziemlichen Push machen werden noch und dann noch ein, zwei gute Free Agents landen werden und dementsprechend auch eine ganz gute Offense aufs Feld bringen werden und dementsprechend dann auch die Möglichkeiten für Touchdowns da wären.
Ja, ich muss da nochmal einhaken, was du gesagt hast. Der wirklich Dream Landing Spot auch für mich wäre eigentlich Green Bay. Ich
Ja.
glaube, er kann nirgendwo sonst diese Effizienzzahlen auflegen. AJ Dillon Ganz ehrlich, I don't care, das ist mir scheißegal. Wenn Aaron Jones da seinen Vertrag bekommt, dann bekommt er auch weiter seine Touches. Und er hat jetzt mehrfach gezeigt, dass er mit limitierten Touches ein Top 5 Running Back sein kann in dem Backfield, beziehungsweise hinter dieser O-Line, die im Run-Blocking überragend ist. Lass ihn einfach da. Ansonsten alternativ habe ich mir Atlanta aufgeschrieben mit Arthur Smith.
Ja,
Sehe
die
ein
können
ganz
ihn nicht
interessanter
bezahlen, ne?
Landingspot. Ja, das
Also,
ist.
das war für mich jetzt so ein bisschen im Hinterkopf natürlich, ne? Also, sonst, ich habe übrigens noch einen Dark Horse-Kandidaten, der dir nicht gefallen wird, und zwar Jacksonville.
Ich schneide das raus, ich schneide das raus.
Ja, Jacksonville wäre für mich jetzt noch so ein Dark Horse. Einfach das vom Gedankengang her, dass sie sagen, okay, wir stellen unserem Number One Overall Quarterback einen erfahrenen, guten Running Back an die Seite. Wir wissen zwar, dass das egal ist, ob
Dumm ist.
dann James Robinson steht oder ein Aaron Jones, aber die Franchises denken dann ja doch manchmal ein bisschen anders.
Ja, verstehe ich.
Und
Ist die große Angst eines jeden James Robinson Owners und ich werde dieses heraufbeschwören, dieses Worst Case überhaupt nicht zulassen.
das war mir klar,
Daher,
aber deswegen
daher,
muss ich dich noch ein bisschen
daher,
ärgern.
lass uns mal lieber zu Chris Carson kommen. Für den habe ich mir aufgeschrieben, dass ich ihn in einer Rolle gern hätte, die ihn auch weiterhin als Leadback ja, einsetzt, weil ich glaube, dass er das kann. Er hat zwar Verletzungsprobleme immer wieder, aber er war trotzdem in Spielen effizient, in denen er ja viel Workload hatte, obwohl die Seahawks Offensive Line, würde ich jetzt mal sagen, nicht den besten Ruf genießt im Moment, ist das ja recht stark vertreten durch Russell Wilson. Und deswegen hätte ich ihn zu den Miami Dolphins geschickt, die sogar auf, also wenn ihr bester Running Back Myles Gaskin oder Selvon Ahmed oder Matt Breida waren, immer sich einen Running Back ausgesucht haben, auf den sie ihr Spiel ausgelegt haben in den Games. Und da könnte ich mir Chris Carson sehr gut vorstellen und würde mich sehr darüber freuen, hätte ich Chris Carson Shares, die ich aktuell nicht besitze.
Ja, also da war ich auch so ein bisschen hin und her gerissen. So richtig, also aus Fantasy-Sicht als Carson Owner, ich habe, glaube ich, noch einen Share von ihm. Bin ich, also was würde ich mir wünschen? Buffalo. Buffalo wäre eigentlich ein ganz, ganz guter Spot, glaube ich. Ja, die Line war nicht besonders, wenn Buffalo da noch ein bisschen nachlegt, was das Run-Blocking betrifft. Dann wäre das für mich ein interessanter Landing-Spot, weil die Running Backs, die Buffalo hat, einfach Kot sind. Aber ich kann mir nicht auf der anderen Seite nicht vorstellen, dass Buffalo einen Running Back bezahlt, weil die doch relativ analytisch an die ganze Sache rangehen. Dementsprechend bin ich da eher skeptisch. Ansonsten, rein vom Gefühl her, war für mich LA, und zwar die Chargers, noch ein Landing-Spot, und zwar als Hammer zu Eckler im Passing Game. Dann hätte er nicht die volle Workload, was seinem Injury ja, Report ganz gut tut. Also das
Klar.
wäre jetzt so noch eine Idee gewesen, wo ich ihn quasi in der Melvin Gordon Rolle sehen könnte. Aber ansonsten wüsste ich, also
Ja.
habe ich da jetzt nicht so eine richtige Antwort drauf.
Ja, bin gespannt, wo er hingeht. Kommen wir zu den Tight Ends. Haben wir zwei Leute, die relativ interessant sind. Einmal Jonnu Smith und Hunter Henry. Der gute Jonnu hatte ja so einen halben Breakout, finde ich, letztes Jahr. Also er hat so interessant angefangen, paar Blow-up-Games, aber so richtig zeigen konnte er es auch nicht und war dann doch wieder eine Enttäuschung. Wo siehst du den denn und was ist denn sein Potenzial going forward? Wie ordnest du den dann ein?
Also ich sehe den in Carolina, finde ich einen interessanten Spot für ihn, weil, also ich persönlich halt relativ viel von Jonnu Smith. Ja, genau, und ein Tight End fehlt da halt, die dritte Waffe. Samuel wird wohl gehen, soweit ich das mitbekommen habe, und dann haben sie eine dritte Waffe in der Offense zu ihren beiden Receivern. Ich denke, die Rolle kann er ganz gut übernehmen. Wenn sie dann für Watson getradet haben, dann wird er Spaß machen.
Ja, verstehe ich. Verstehe. Hier sind auf jeden Fall ein sehr interessanter Landing Spot. Ich habe mir angeguckt, natürlich könnten Jacksonville oder Arizona zum Beispiel mal Titans vertragen. Die haben da nämlich ja eigentlich gar nichts. Aber habe mir einen anderen Spot für ihn ausgesucht, der relativ wenig Attention kriegt, zumindest irgendwo für mich. Und zwar die Patriots. Ein ja, ein System, das lange Jahre viel auf Titans gesetzt hat und die, glaube ich, auch willens ist einzubauen, haben es versucht mit Devin Asiasi letztes Jahr im Draft und noch irgendeinem
Ja, Dalton
anderen,
Keane,
was
Dalton
weiß
Keane.
ich, Dalton Keene. Ja, Alter, kein Mensch interessiert sich für diesen Mann. Es ist auch einfach scheißegal, wer das ist. Er wird kein relevanter Fantasy-Titan werden. Höchstwahrscheinlich, höchstwahrscheinlich. Und da könnte ich mir so einen Jonnu Smith als ja, Short Yardage und dann viel Yards after Catch Receiver ganz gut vorstellen. Es würde allerdings mit einer gehörigen Portion Risiko für ihn selber einhergehen. Denn auch wenn er da schon, glaube ich, relativ viel Volume sehen würde im Vergleich zu vorher bei Tennessee, weil recht wenig ja, Kampf um Targets besteht, aber trotzdem musst du in einer halbwegs effizienten Offense spielen, glaube ich, um so einen Spielertypen auch entfalten zu können. Es ist nicht jedes ja, Team hat einen Kyle Shanahan, der so einen Tight End trotz Trash Quarterback und ohne Wide Receiver immer wieder offen schemen kann. Und da habe ich bisschen Bedenken, dass er dann ja, floppen könnte, aber die Upside ist einfach da, wenn sie irgendwie eine Lösung auf Quarterback finden und ihn dann entsprechend in das Patriots Tight End System integrieren könnten. Genau, dann noch den letzten Mann, den wir, nee, vorletzten Mann, den wir hier auf der Liste haben, Hunter Henry. Was machen wir mit Hunter Henry?
Ja, Hunter Henry hätte ich jetzt, wäre jetzt mein Pick für New England gewesen.
Naja.
Irgendwie. Also so, das wäre jetzt bei mir der Landing Spot. Warum hast du eigentlich auch ganz gut gerade mit dem Tight End schon erklärt.
Ja, verstanden.
Ansonsten eventuell noch Indiana oder die Jets
Ja.
wären da auch meine Landing Spots.
Ja, verstanden. Ich muss sagen, ich halte nicht mehr besonders viel von Hunter Henry, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie viel halt durch Verletzungen und so weiter kam, aber ganz ehrlich, wie viel besser kannst du noch werden als die LA Chargers? Also, da hast du schon Keenan Allen und Justin Herbert und dann gut, okay, Ekeler war zum Teil verletzt, aber irgendwie hat mir bei Hunter Henry in den letzten Jahren so das gefehlt. Also, ich habe mein Vertrauen in ihn ein bisschen verloren. Ich habe das Gefühl, er ist ein bisschen so Evan Engram-mäßig unterwegs mittlerweile. Man wartet jedes Jahr wieder auf den Bounceback. Und jetzt klickt's aber und jetzt macht er wieder die also Top 5 Titan Season und dann ist man wieder enttäuscht. Und irgendwo, vielleicht ist es Recency Bias, ich werde da meinen Prozess auch nochmal ein bisschen hinterfragen und meine Evaluation. Aber ja, für mich ist er im Moment wirklich kein Buy-Kandidat, auch wenn er relativ günstig zu haben ist und ich wäre vorsichtig bei ihm. Okay, dann, du hast noch einen Sleeper mitgebracht hier. Den darfst du selber vorstellen.
Ja, auf jeden Fall. John Brown ist heute entlassen worden von den Buffalo Bills und da muss man, oder als Contender kann man da mal ein bisschen drauf gucken, wenn man den vielleicht günstig schießen kann, irgendwo, und günstig meine ich sehr günstig, irgendwo vielleicht ein mittlerer bis später Drittrunden-Pick im Rookie-Draft, sowas in die Richtung. Dann ist das eventuell ein Kandidat, den man sich mal so als fünften bis sechsten Receiver auf die Bank setzen kann. Natürlich mit 31 Jahren nicht mehr das Riesen-Upside, aber vor 2 Jahren noch Wide Receiver 20 in PPR gewesen. Also kann durchaus liefern. Letzte Saison ein bisschen viel mit Verletzungen am Hut gehabt, aber ja, wenn der in einem guten Landing-Spot, und ich habe mir jetzt auch da mal so ein paar aufgeschrieben, wo ich mir vorstellen könnte, wo er die ganz dienlich sein könnte. New England, auch hier, gut, die brauchen natürlich Waffen, wo es nur geht, und John Brown wäre da aus meiner Sicht schon ein Fit. Tennessee als Wide Receiver 2, als Ersatz für Corey Davis, wenn der weggeht. Oder ich glaube, es ist sogar relativ sicher, dass der weggeht. Genau, vielleicht Kansas City als Ersatz für Watkins, auch wenn John Brown, also sehe ich jetzt vom Scheme her nicht so sehr, aber wäre trotzdem ein ganz guter Wide Receiver 2 bzw. 3, wenn man Kelce mitrechnet. Ja, ansonsten noch Las Vegas, wenn man Aguilar nicht halten kann.
Ja.
Oder Washington und Green Bay wären noch zwei Spots, wo er jeweils als zwei ganz gute Dienste leisten könnte, meiner Meinung nach.
Ja, ich muss sagen, mein Landing-Spot für ihn, bin es ein bisschen anders angegangen. Ich habe ihn gar nicht als Wide Receiver 2 eingeplant, sondern sogar als Wide Receiver 3. Und da bin ich gespannt, was dein Feedback dazu ist. Ich habe ihn hier zu den Seattle Seahawks gepackt. Und zwar aus dem Grund, dass er auch tief durchaus eine Waffe sein kann. Und das passt ganz gut zu den Stärken von Russell Wilson. Und zweitens, die Seahawks Offense hat massive Probleme ab Mitte der Saison, wenn Tyler Lockett seine Wehwehchen hat und nicht mehr die Effizienz und ja, das Level an den Tag legen kann, das er eben früh in der Saison in den letzten beiden Jahren getan hat. Und da glaube ich, wenn da jemand in die Rolle schlüpfen kann dann und so ein bisschen das auffangen kann, das würde dieser Offense gut tun, wenn da nicht mehr David Moore kommt, sondern dann John Brown, der schon, da gebe ich dir recht, noch ein bisschen eine höhere Qualität einfach hat.
Ja gut, dann wäre er für Fantasy auf jeden Fall tot, also aus meiner Sicht, weil dann würde er einfach nicht das Volume sehen. Dann kann es natürlich sein, er fängt mal das eine lange Ding für 70 Yards und einen Touchdown, aber mehr nicht. Also eben genau diese David Moore-Rolle und also dann wäre für, also wär für mich, da wäre ich da raus. Wenn, bei ihm würde ich eigentlich gerne eine Rolle sehen, wo er so mindestens seine 5-6 Targets pro Spiel immerhin hat, ne, ein bisschen tiefer mit einem Quarterback, der ihn auch mal bei 20 plus Yards trifft, so. Also, ja. Das wär jetzt für mich so ein bisschen die Maßgabe. Wie gesagt, die Landing Spots, die ich jetzt gerade genannt habe, wäre für mich, da wäre dann wahrscheinlich Fantasy relevant. Genau, also Seattle ist nicht unmöglich, dass das passiert, aber dann will ich ihn in Fantasy nicht unbedingt haben.
Ja, verstehe ich. War ein bisschen von mir auf den Moment bezogen, in dem Tyler Lockett echt abbaut oder vielleicht sogar das ein oder andere Spiel verpasst und da halt wirklich nicht mehr, da war ja kaum mehr aufstellbar. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass er auf einmal da so reinkommt und alles kommt. Bewachung ist bei DK Metcalf. Und John Brown kann noch mal ein bisschen in die Wide Receiver 2 Rolle schlüpfen. Ja, aber okay.
Also ganz kurz, die Frage ist halt auch preislich, ne, was er sich vorstellt und.
Klar. Da sind wir im Real Football, da habe ich echt, also keinen Plan, was Seattle an Cap Space hat. Und ich weiß auch nicht, was John Brown noch auf dem Markt bekommen kann. Wenn der natürlich noch ein paar Millionen heimtragen kann, dann ja, herzlichen Glückwunsch, soll er machen. Auf jeden Fall.
Ja. Gut, werden wir sehen.
Genau, dann kommen wir zur nächsten Rubrik, die wir jetzt neu eingeführt haben. Da bin ich mal gespannt, was unsere Hörer sagen, ob das gut ist oder ob wir das wieder rauslassen sollen, useless ist. Wir stellen jeweils einen Trade der Woche von uns vor, den wir selbst gemacht haben und erklären ein bisschen die Hintergründe. Wir wollen da einerseits erklären, wie man vielleicht ein Team aufbaut in den verschiedenen Situationen, in denen wir da jeweils sind. Und auch vielleicht können wir ein bisschen Kreativität oder Inspiration liefern, um selbst einen Trade einzustielen. Und da mal die Frage an dich, Phil, was war dein Trade der Woche?
Ja, mein Trade der Woche, ganz kurz, also es ist eine Half-PPR-Liga mit Titan Premium und Superflex. Da bin ich im totalen Rebuild, also das Team habe ich jetzt auch erst übernommen. Ich sag mal, da hast du mich ein bisschen verzweifelt angefleht, dass ich es mache. Und naja, mir machen solche Aufgaben immer Spaß. Deswegen habe ich dann gesagt, komm, mache ich mal. Das
ist eine Herausforderung.
Eine Herausforderung. Also das wird auf jeden Fall ein etwas längerer Rebuild, würde ich sagen. Und da habe ich Michael Gallup und den 5.02 im diesjährigen Draft weggetradet und habe dafür den 2.07 im diesjährigen Draft bekommen. Genau.
Ja, interessant. Ja, find das ganz gut, weil es halt schön in die Strategie passt. Michael Gallup, glaube ich, wird's schwer haben, im nächsten Jahr an Value zu gewinnen und der 207 kann auf jeden Fall an Value gewinnen. Also wen auch immer du pickst oder was du damit machst im Draft, da liegt für mich mehr Upside und das ist im Rebuild auf jeden Fall wichtig.
Ja, ich fand das auch an sich war ein fairer Trade auf jeden Fall für beide Seiten, meiner Meinung nach. Genau, einfach, ich muss ein bisschen was riskieren, einfach, weil ich in diesem tiefen Rebuild bin. Ich brauche halt irgendwo Wertzuwachs und kann auch sein, dass Gallup natürlich nächstes Jahr Free Agent wird oder noch weggetradet wird. Dann sieht es vielleicht ein bisschen anders aus, aber das Risiko gehe ich jetzt einfach ein, dass ich jetzt an 207 da im diesjährigen Draft auch wirklich einen ganz guten Spieler treffe. Da denke ich schon, wenn ich den Pick denn verwende, dass das ganz in Ordnung aussieht, die Chancen.
Ja, stimmt, da hatte ich dir noch gesagt, jetzt wird Gallup in 2 Tagen nach Green Bay getradet und dann hast du ein Problem. Aber ja, verständlich. Gut, genau, dann einmal kurz, ja, was heißt kurz zu meinem Trade. War ein richtiger Blockbuster, der da passiert ist. Half-PPR-Liga, 1 QB, 2 Running Backs, 2 Wide Receiver, ein Tight End und 3 Flex-Positionen werden besetzt. Heißt, es gibt 9 Starter und dazu eine relativ tiefe Bank mit ja, 18 Bench-Spots. Abgegeben habe ich in dem Deal. Und jetzt Stifte rausholen zum Mitschreiben. Den 107, den 212 in diesem Draft. 2 22 Firsts, unter anderem auch meinen eigenen. James Robinson, Mark Andrews, Laviska Shenault und Jalen Reagor. Also ich habe eine ganze Menge an Value abgegeben. Für mich so ein bisschen im Hinterkopf behalten, waren das auf jeden Fall ja der Wert von 5, 6 First-Round-Picks, wenn man die Spieler hier mit reinnimmt. Und bekommen habe ich dafür Christian McCaffrey, Travis Kelce, Keenan Allen, Julio Jones, Robert Woods und Antonio Brown. So, warum habe ich das gemacht? Davor in meinem Team waren Lamar Jackson, Cam Akers, Antonio Gibson, J.K. Dobbins und sonst absolut nichts. Ja, ein paar weitere First-Round-Picks in 2021, 2022 und 2023. Jetzt habe ich ein Team, das auf jeder Position sehr, sehr gut besetzt ist und auf der Bank auch noch ein paar Spieler hat, die zumindest spielbar sind. Und ich hatte dann auch noch weitere First-Round-Picks eben in 3 verschiedenen Jahren, die ich auch noch weiter traden kann, um noch mehr Tiefe und noch mehr Starter in das Team reinzuholen. Ja, die andere Seite in dem Deal, die meiner Meinung nach auch einen fairen, wirklich fairen Value bekommen hat, hatte halt ein Team, das, wie gesagt, diese Stars hatte und danach wurde es halt super, super dünn. Und derjenige hat eben schon in 2021 versucht, mit dem Team den Titel zu holen, hat es nicht geschafft. Klar, Christian McCaffrey ist ausgefallen, da wird es dann sehr schwer. Und hatte keine Tiefe da, hatte keine First-Round-Picks mehr, war auf Jahre bisschen ja, gebunden an diese Spieler und konnte wenig machen. Und jetzt kann er den Rebuild einleiten, hat unter anderem seinen eigenen First-Round-Pick auch zurückbekommen im nächsten Jahr. Das heißt, das ist ein super Früher. Und ich denke, jetzt haben wir beide wieder so eine Aussicht darauf. Ich muss jetzt mein Championship-Fenster nutzen. Hab auch mittlerweile schon die 2 First-Round-Picks, die ich noch hatte in diesem Jahr und einen der 2022er Firsts weitergetradet, um weitere Starter zu holen. Für mich ist das Fenster offen. Für mich hat sich am Ende der Deal gelohnt, wenn ich innerhalb der nächsten 3 Jahre die Championship hole. Wenn ich es nicht schaffe, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass die Assets der anderen Seite deutlich mehr wert sind als meine.
Ja, also auf jeden Fall, also ist für deine Seite auf jeden Fall ein extrem guter Deal. Natürlich alle Spieler mit einem gewissen Alter. Also ich sag mal, du hast jetzt gerade vom Dreijahresfenster geredet. Ich würde vielleicht eher sogar vom Zweijahresfenster reden. Aber also ja, an und für sich, wie gesagt, auch der Wert, der dann eben zurückging, der ist schon in Ordnung. Also das kann man so machen. Also es ist immer eine Frage der Situation. Das hast du ja ganz gut erläutert oder hast du ja gut erläutert. Dementsprechend finde ich auch, das ist ein Deal, den kann man machen. Man hätte wahrscheinlich aus den Assets, die du bekommen hast, hätte man, wenn man sie einzeln getradet hätte, noch etwas mehr rausholen können, beziehungsweise hätte man bis zu Saisonbeginn gewartet, ne? Das sind alles natürlich, mal abgesehen von McCaffrey, alles Assets eigentlich, die du traden willst nach dem ersten Spieltag, wenn sie geliefert haben. Also der Zeitpunkt, den dein Trade-Partner gewählt hat, um diese Assets zu verscherbeln, find ich nicht gut, aber ich denke mal, da hätte er durchaus noch ein bisschen bisschen mehr Value dann rausholen können, aber an sich ist jetzt nicht katastrophal.
Ja, was ich dabei interessant finde, und es führt uns ein bisschen zur Startup-Strategie oder überhaupt Strategieteil. Das Problem war ein bisschen, dass ich halt alle Picks, oder so, ich war halt wirklich der Typ in der Liga, der die ganzen Picks gehört hat. Ich hatte so viele First-Round-Picks bei mir. Bei wem soll er anfragen, um mehrere zu kriegen? Klar, er kann einzelne Spieler traden, da hast du völlig recht, aber gibt da jemand, ja, und du weißt auch, wie es ist, jeder sitzt dann so ein bisschen auf seinen First-Round-Picks und gebe ich jetzt wirklich was her und junge Spieler und bin ich dann, eigentlich bin ich noch gar nicht so richtig Contender und da macht mich jetzt ein Travis Kelce auch nicht dazu alleine und da war es ein bisschen schwierig, glaube ich, für ihn auch wirklich die Leute loszubringen. Und was der große Vorteil von mir war, ich habe halt seine First-Round-Picks 2021 und 2022 gehabt. Und das ist halt das Ding, das will er von mir haben. Und wenn er zu mir kommt und seinen 2022er First-Round-Pick will, dann weiß ich, er geht in Rebuild. Und dann sage ich, ja komm, wenn du jetzt in Rebuild gehst, dann komm, dann machen wir doch den großen Deal. Ich habe Assets, damit du in Rebuild gehen kannst und du hast Assets, damit ich jetzt halt in Winnow gehen kann. Und das war so ein bisschen das, was diesen ganzen Deal ins Laufen gebracht hat und weswegen die Rookie-Picks im Dynasty-Format so wertvoll werden können, gerade wenn man mehrere von einem Owner hat und dann so schöne, ja, Win-Win-Deals in dem Sinne machen kann. Wenn man jetzt zurückblickt, in dem Moment, wo er mir seine verkauft hat, da waren das keine Win-Win-Deals. Ja. Also im Nachhinein, da er die Championship nicht holen konnte, habe ich den Trade gewonnen. Jetzt ist es wieder genauso. Kann ich die Championship nicht holen, hat er den Deal gewonnen.
Ja, wie gesagt, wird sich zeigen, auch wo die First dann natürlich landen. Und natürlich mit seinem, wenn er seinen eigenen First wiedergeholt hat, dann ist schon, wie gesagt, es ist okay. Ich hätte es ein bisschen anders gemacht, wenn ich so ein Team aufbrechen hätte wollen.
Ja.
Gut, aber es ist, wie gesagt, Geschmackssache.
Absolut, absolut. Führt uns direkt über eben jetzt zu den Strategien. Und da fand ich ganz interessant, in der Vorbereitung auf die Folge habe ich mich auch gefragt, hey, als ich angefangen habe mit Dynasty-Spielen, da wollte man ja selber irgendwie, ja, man schaut mal auf YouTube, was es da für Videos gibt und so und stellt sich ein bisschen was zusammen und draftet dann irgendwie und fängt halt einfach an. Und ja, Phil, so wie hast du denn eine Strategie für dich entwickelt? Wie bist du an den Punkt gekommen, an dem du jetzt bist und zu dem Wissen, das du zum Thema Dynasty angehäuft hast?
Das ist natürlich eine gute Frage. Ja, also wie du schon ganz richtig gesagt hast, also ich habe mir auch irgendwie sämtlichen Content angeguckt, den es im Internet gab und wenn man mal guckt, also über die letzten 2 Jahre ist da die Landschaft so krass gewachsen. Also ich kann mich noch daran erinnern, irgendwie Offseason, ich weiß jetzt nicht genau, wie lange das her ist, aber da hat man nach der NFL-Saison und wenn man da geguckt hat nach Dynasty-Content, dann hast du aber 4 Wochen lange suchen können. Dann hast du irgendwelche aus dem Baum geschossenen gesehen, so wie wir jetzt, die da irgendeinen Kram gelabert hat, aber die überhaupt keine Ahnung hatten. Jetzt mittlerweile weiß man das. Damals wusste man das ja nicht. Hat dann irgendwie geguckt und gehört und ja, dann hat man viel ausprobiert. Ne, also Gott, wenn ich mich an meinen ersten Superflex-Draft zurückerinnere, wo alle One-QB-Liga-mäßig gedraftet haben, also es war schon witzig, ne? Also wenn man das sich heute nochmal in der Nachbetrachtung anschaut, das war halt, ja, waren halt die ersten Anfänge und so, ich denke mal, so ist es auch irgendwie, so lernt man auch am meisten. Das ist wie so oft im Leben. Erstmal die Fehler machen und dann lernt man daraus. Ne? Also, ja.
Genau, ich finde auch.
Genau, und dann habe ich
halt, du musst.
Ja, erzähl ruhig.
Ja, ich finde auch, du musst einfach, und das kann ich auch jedem Hörer empfehlen, macht euch nicht so viel Gedanken. Ihr dürft das natürlich, fangt an in einer Dynasty-Liga, die vielleicht einen 10er Einsatz kostet im Jahr und der ist euch einfach egal. Es geht nicht darum, da jetzt sofort das Superteam aufzubauen und alle abzuziehen, sondern ihr müsst da rangehen, ihr seid halt Anfänger und klar, jeder ist ehrgeizig und will was machen, aber probiert was aus. Und lieber was ausprobieren und sich eine blutige Nase holen und daraus was lernen, als einfach so mitzuschippern, inaktiv zu sein, nee, der zieht mich einer ab, da trade ich jetzt und verliere den Trade dann und hin und her. Nee, einfach ausprobieren, blutige Nase holen, draus lernen, besser werden. finde, das ist die schnellste Art zu lernen, weil man selber dann hinterher ganz genau spürt, was für einen Fehler man gemacht hat.
Ja, absolut. Kann ich nur so unterschreiben. Also das ist auch für mich so gewesen, ne? Am Anfang hat man dann auch irgendwie im Nachhinein gemerkt, okay, was für eine Scheiße hast du da gemacht? Oder wenn du dich dann von den ersten anderen Ownern anflaumen lassen musstest, weil du irgendeinen Kacktrade angeboten hast, aber du wusstest es einfach nicht besser. So, dann blieb einem dann nach nur übrig, ja, tut mir leid, ne? So. Ja, aber es war halt so, ne? Dann halt flaumt dich mal einer an, sagt, ey, was schickst du mir für eine Scheiße? So, aber dann weißt du es halt fürs nächste Mal und informierst dich halt vielleicht besser, was du machen kannst. Also da, wie du schon sagst, einfach ausprobieren.
Ja, oder halt allerbestes, wenn du im League-Chat danach richtig, es wird richtig das Slander losgeht, dass du einen Spieler verschenkt hast, weil du so ein Vollhorst bist. Das gehört halt dazu.
Ja.
Jeder hat das schon mal erlebt. Ja.
Ja,
Das
da wurde
ist, ich
jeder
hab's auch
schon,
schon gemacht.
ja, da wurde jeder schon mal als Sau durchs Dorf getrieben. Das ist so.
Ja,
Nee,
absolut.
genau, und mit der Zeit auch, also ich höre auch extrem viel Podcast, gerade so vom Berufs wegen bin ich auch extrem viel mit dem Auto unterwegs und fahre dann auch eben teilweise längere Strecken. Und da habe ich halt auch viel Zeit und immer Musik hören tust auch nicht. Und dann bin ich halt angefangen, viel Football-Podcasts und dann eben auch Fantasy-Football-Podcasts und so zu hören. Ja, und dann sortiert man, also dann entwickelt man sich da auch weiter, was man hört und wie man dann zu gewissem Wissen kommt.
Ja,
Ne?
absolut. Sag uns doch mal, welche hörst du denn und welche findest du gut und welche hörst du vielleicht auch, um dir, ich weiß nicht, ob du das machst, aber ich habe teilweise echt schon Podcasts einfach nur angehört, um zu gucken, was die, wenn die so Beispiele haben und ich habe die. Ich muss ehrlich sagen, ich finde die, teilweise sind die einfach so oldschool und irgendwie, ich weiß nicht, einfach so schlecht. Kann man das sagen? Es ist wirklich einfach so schlechter Content, meiner Meinung nach, und so schlechte Beratung, dass ich mir anhöre, wen geben die als Buy aus und dann verkaufe ich diese Spieler. Und ich bin damit bisher ganz gut gefahren.
Ja, es ist halt, man muss halt ein bisschen unterscheiden, was ist wirklich Vanilla, also was ist wirklich einfach nur für die breite Masse. Ne, das ist, ich sag mal, Unterhaltung, das ist aber nichts irgendwie, was dich wirklich weiterbringt. Ich sag mal, da könnte ich jetzt zum Beispiel also ich ziehe jetzt Leute durch den Kakao, die mich eh nicht kennen und eh mich niemals hören will.
Ja,
Ne?
ja.
Aber es ist wahrscheinlich der erfolgreichste Fantasy-Football-Podcast weltweit, glaube ich. Das sind die Fantasy-Footballers. Genau, ich finde einfach, es ist eine sehr gute Unterhaltung. Und also ich höre das und gucke das bei YouTube zum Einschlafen beispielsweise. Aber der Content, also ist schon echt gering. Also das, was man daraus wirklich rausziehen kann als Neuling finde ich teilweise, ist schon echt sehr, sehr gering. Ansonsten, also um dann wirklich nochmal, also das ist nur ein Beispiel jetzt dafür mal, und ansonsten irgendwo für wirklich guten Content würde ich auf jeden Fall The Late Round Podcast von JJ Zacharyson empfehlen. Der geht meistens auch immer nur pro Tag irgendwo 15 Minuten oder sowas. Also das ist auch wirklich für jeden ma fast machbar. Den kann man sich sogar beim Stuhlgang zu Gemüte führen. Ne? Und also so, das ist jetzt so eine Empfehlung auf jeden Fall, allerdings durchaus relativ tiefgehend schon. Ne? Also der
Ja,
macht auch
Redraft-lastig vor allem.
ja, während der Saison halt, ne, genau. Ja, ansonsten würde ich auf jeden Fall The Undrafted von den Undroppables empfehlen. Genau. Das wäre jetzt so ein Podcast, der mir jetzt gerade einfällt. Genau.
Ja.
Es gibt, ich, wenn ich jetzt alle aufzählen
Es
würde, dann
gibt so
können wir nur eine
viele.
Folge
Ja,
machen, nur
klar.
darüber, ne, genau. Und ja, das ist halt, ich lese auch viel dazu und ja, das ist, wie gesagt, so viel Content, wenn ich das jetzt alles aufzählen würde, dann sitzen wir in einer Stunde noch hier.
Passt, passt. Mein ganz dickes Ding, was ich unbedingt sagen will und was mein komplettes deines, die Spiel echt revolutioniert hat, muss ich sagen, ist ja BDGE und dabei aber tatsächlich der Content von Mike. Mike Me Up auf Twitter mal suchen. Der Typ, der hat es einfach drauf. Also ist einer Finance-Hintergrund, der versteht einfach, was ein Markt ist, wie sich Assets entwickeln. Der geht da wirklich ran, wie. ja, wie aus seinem, sag ich mal, Leben, was er irgendwo in großen Beratungsfirmen gemacht hat. Und so managt er auch sein Fantasy-Team. Und das fand ich total, also erleuchtend irgendwie, das selber auch so in die Richtung zu machen. Und er hat einen Podcast mittlerweile angefangen, Bunkbed Breakdowns, den er mit Noah von BDGE macht. Und die schaffen die, ja, sag ich mal, Symbiose aus Unterhaltung und wirklich gutem Content, finde ich wahnsinnig gut. Und bringt super viele Strategiefolgen, Fokus darauf, wie gehe ich mit Running Backs um, mit Wide Receivers um, mit Titans um, wie mache ich ein Rebuild, wie bin ich guter Contender, etc. etc. Und da habe ich so viel gelernt, dass ich das wirklich jedem wärmstens empfehlen würde. Meiner Meinung nach der beste Dynasty-Podcast und Content, den es gibt. Ansonsten noch DFB-Encounter finde ich gut. Das ist Drew Osinchuk, der einen sehr analytischen Prozess hat, sehr zahlenbasiert. Ist vielleicht nicht, dem stimme ich vielleicht weniger zu in vielen Dingen als Mike, weil ich auch glaube, dass dieses rein zahlenbasierte manchmal einen auch ein bisschen in so Traps reinlaufen lässt. Aber trotzdem ist es sehr interessanter Content, wie man eben an so Evaluationen von Spielern rangehen kann. Auch den würde ich auf jeden Fall empfehlen.
Ja, also genau, es gibt auf jeden Fall extrem viele und man muss auch sagen, man muss sich aus jedem das Beste mitnehmen. Also es gibt so viel und so viele erzählen irgendwas und man mit der Zeit lernt man einfach dann auch einsortieren zu können, eben durchprobieren. Ich sag mal, einer erzählt dir was, das ist bei uns hier jetzt auch nichts anderes. Wir erzählen was, das mal ausprobieren. Und entweder das funktioniert für dich oder das funktioniert für dich nicht. Ne? Das ist ja auch immer nicht eins zu eins übertragbar auf jede Liga. Das ist ja allein schon der Punkt. Ne? Von daher, genau, da einfach
Ja, auch auf jeden
ausprobieren und
Spieler
sich das,
wahrscheinlich.
genau. Und da irgendwo sich das Beste aus allem mitnehmen. Also deswegen, ich habe also meinen Prozess auch schon wirklich aus extrem vielen Einflüssen dann gebildet. Ne?
Da, wer so ein bisschen ganz anders war, fand ich ganz interessant. Jordan McNamara ist auf Twitter at McNamara Dynasty und hat die Website analytics of dynasty.com.
Das sind Brite,
Er
ne?
hat da auch einen. Das weiß ich gar nicht. Kann ich dir nicht sagen. Ist mir auf jeden Fall nicht mal aufgefallen in einem Ask Me Anything, das er mit Drew Sinchuk auf dessen Discord gemacht hat. War ganz sehr coole Folge. Müsst ihr aber dem Discord von Drew beitreten. Kostet, glaube ich, 6,50 € im Monat. Also relativ teuer tatsächlich, aber wer da mal reinschauen will und sich einfach mal für einen Monat paar Sachen ja, angucken will, um dazuzulernen. Ist auf jeden Fall das Geld mal wert, auch wenn ich vielleicht nicht jeden Monat über das volle Jahr bezahlen würde, weil wenn du da jeden guten Content kaufst, dann bist du am Ende des Jahres auch arm. Und den fand ich sehr interessant. Der hat zum Beispiel eine Sache gesagt, die mich jetzt, die eben, das habe ich jetzt vor 2 Wochen gehört, das Interview, und der sagt sowas wie: Ich gehe Wide Receiver early, damit ich in den mittleren Runden alles auf Running Back machen kann und mir da Spieler holen kann, die viel mehr Upside haben als die Wide Receiver. Und ich sehe das immer noch nicht so. Ich finde, das ist nicht mein Prozess, das ist nicht meine Herangehensweise. Aber ich fand das diese Denke, jedes Mal, wenn ich einen Wide Receiver nehme, verschenke ich Upside im Vergleich zu einem Running Back. Ganz interessant, um das mal selber, um sich auch zu challengen. Und deswegen finde ich das wichtig, Content sich anzugucken, der einem eben auch nicht immer hundertprozentig so nach der Nase rede, der das eh bestätigt, was man macht. Und dann nochmal anwenden, dann noch zurückgucken, okay, bringt das was? Hätte ich jetzt was wäre das Ergebnis im letzten Draft gewesen? Neuen Mock machen, nochmal das Team anschauen, nächstes Jahr nochmal neu evaluieren. Das ist ja ein stetiger Prozess, um sich weiterzuentwickeln. Genau. Gut, dann kommen wir eigentlich auch schon zum nächsten Punkt. Und jetzt haben wir schon ein bisschen Generelles über Strategie und wie man sich das aneignen kann gesprochen. Jetzt reden wir mal Tacheles, kommen wir ans Eingemachte. Was ist denn deine Strategie, Phil? Was machst du ganz generell, wenn wir jetzt Richtung Startup gehen? Du bereitest dich gerade eh auf mehrere vor. Was sind deine Takes dazu? Was machst du und was ist dein Ziel im nächsten Startup, der jetzt ansteht?
Also, ich hatte tatsächlich auch dieses Jahr schon ein paar und ich muss ehrlich sagen, ich probiere einfach im Moment auch viel aus, einfach um mal zu testen, okay, was klappt für mich, was ergibt für mich überhaupt keinen Sinn, ne, was, und auch, ich sag mal, das ist ja ein Prozess, auch den muss ich jetzt über 1, 2 Jahre auf jeden Fall führen, um zu sehen, okay, wo hat mich das wirklich hingeführt? Ja, allgemein einfach mal, um ranzugehen, also wie gehe ich an so einen Startup-Draft ran? Gut, erster Punkt ist, ich muss natürlich erstmal meine Liga kennen, also was für Scoring-Settings habe ich. Dann gucke ich mir an, mit was für Leuten spiele ich denn zusammen? Weil das ist schon ganz entscheidend. Also wenn jetzt mir alle fremd sind, dann kann ich die mal anschreiben, kann mal fragen, was sie denn vielleicht traden wollen, ne? Also mein beliebtester Move ist eigentlich, runter zu traden. Das klingt ist jetzt immer ziemlich generell, wollen natürlich auch gerne alle machen, aber also am liebsten hätte ich in der ersten Runde gar keinen Pick. Das habe ich auch so zum Beispiel in dem JIT-Draft, also in der Liga, wo wir auch zusammenspielen, auch letztes Jahr so gemacht. Und ja, die Liga habe ich dann letztlich auch gewonnen. Also gut, da waren natürlich ein paar Schritte.
Irgendwie zum Sieg gestolpert, muss man natürlich auch sagen, gell?
Ja, kann man.
Nein,
Also.
alles gut, es war wirklich, man darf halt nicht vergessen, du hattest dann 3 Second-Round-Picks, ne? Das
Ja.
war halt schon, du bist nicht einfach nach unten getradet und hast dann deinen First irgendwie für lauter Mid-Round-Picks weggegeben, sondern du hattest auf einmal 3 Second-Rounder und die waren, glaube ich, da waren T. Adams, Clyde Edwards-Helaire, da legen wir mal den Mantel des Schweigens drüber und was war es noch, J.K. Dobbins war Anfang
Nee,
dritte Runde.
Miles Sanders.
Mal, oh ja, okay, ich weiß auch nicht, warum ich die Second Rounder da gebracht habe, weil die waren offensichtlich nicht, was dir den Sieg gebracht hat,
Nö.
abgesehen von Davante.
Naja, genau, das ist dann, also tatsächlich, also wenn ich jetzt mal so gucke, rückwirkend, meine Startup-Drafts sind eigentlich rückwirkend betrachtet oftmals gar nicht so gut. Also, das ist ganz witzig eigentlich. Tatsächlich viel, viel einfach dann über, ja, wirklich Masse, ne? Also Value generieren, genau, das ist dann so ein Punkt. Da komme ich gleich später auch nochmal drauf. Also genau, am liebsten einfach runtertraden, viel Value einsammeln. So, das wäre jetzt so mein beliebtester Weg erstmal. Gut, das wird nicht immer funktionieren. Sonst, wenn ich früh picken muss, dann kommt es natürlich erstmal drauf an, wo picke ich, ne? Also was ist eigentlich meine Draft-Position? So, und da fängt es ja eigentlich schon an. Im Regelfall ist der 1 oder nein, der 101, egal ob dann später mit Third Round Reversal oder nicht, ist eigentlich immer der wertvollste Pick. So, wenn ich den habe, dann bin ich eigentlich schon ziemlich im Driver Seat, dann kann ich eigentlich ziemlich viel machen, weil ich kann zum Beispiel dann anfangen, gucken, vom 101 runtertraden und dann in Stufen, meinetwegen vom 101, der sehr beliebt ist, weil es eben in Superflex in der Regel Mahomes ist. Genau, und dann kann ich in Schritten runtertraden, gehe ich, was ich nicht, erstmal auf meinetwegen 102, ne? Sammel da schon mal einen Pick ein. Das ist
Ja.
natürlich der Idealfall, wirklich so kleine Schritte wie möglich und dann relativ viel Value darüber einsammeln. Also das war eigentlich immer die Strategie, wenn ich einen hohen Pick hatte, die immer mir sehr gut gefallen hat, wo ich immer viel generieren konnte. Deswegen auch immer, wenn man ein Pick-Your-Pick-Verfahren hat, eigentlich den 101 nehmen. Also da gibt es eigentlich kein Vertun, oder wie siehst du das?
Ich sehe das ganz genauso. Ich habe das erste Mal in meinem Leben ein fucking randomized Pick Your Pick gewonnen, vor, ich glaube, 3 Tagen. Ich bin natürlich komisch, das heißt, ich hab das gerickt, ist ja klar. Also warum soll ich sonst komisch machen? Ich habe mich in die Sleeper, App gehackt und alles, ja, schön aufgesetzt. Nein, tatsächlich, da war für mich auch, ich habe kurz überlegt, so, ah, wir haben Third Round Reversal, warum habe ich Idiot das scheiß Third Round Reversal hier reingebracht? Aber nein, ich stehe dazu, ich finde das auch aus voller Überzeugung ist das Beste, ja, der bessere Modus, weil eben immer noch der First Overall Pick ist der wertvollste, und den habe ich genommen und mittlerweile besitze ich ihn eben schon nicht mehr. Wir starten übermorgen mit dem Startup. Ich habe einfach relativ random an, ich glaube, 8 oder 9 Leute, weil bei 2 wusste ich schon, bei 2, 3 wusste ich schon, die traden eh nicht für den, die kannte ich. Und an den Rest habe ich einfach Angebote rausgeschickt und zwar habe ich da mich dazu entschieden, nicht den deren First Rounder und irgendwie vielleicht noch einen ja, Mid-Rounder zu verlangen, sondern ich habe einfach gesagt, ich will euren, jetzt muss ich lügen, ich wollte auf jeden Fall die Future Rookie Firsts mitnehmen. Also Rookie First 22 und 23. Und weil ich tatsächlich glaube, diese Picks sind massiv undervalued im Startup bei vielen. Kommen wir sicher auch später noch drauf, warum. Aber und dann wollte ich halt noch zwei irgendwie mit Rundenpicks. Gar nicht so frühe. Das heißt, ich habe wirklich auch versucht, hier mit Runde 4 und Runde 7, Runde 8 irgendwie so drei so Mitrundenpicks irgendwie mitgenommen. Und dabei gehe ich auch gern so in Richtung Runde 8 und 9 zurück, weil die bei den meisten tatsächlich schon so einen schlechten Ruf haben, obwohl da oftmals ganz interessante Rookies zum Beispiel gehen oder Sophomores, die ich dann mit einsammle. Und der Grund, warum ich das machen will, ist halt, klar, der 101, natürlich will ich auch Patrick Mahomes nehmen. Oder ich bin jetzt eher auf der Seite, Patrick Mahomes zu nehmen. Ich glaube, dass Pat Mahomes in 5 Jahren immer noch der Superflex 101 ist. Das ist, oder es würde mich zumindest nicht wundern. Ja, dass was soll da passieren? Riesenverletzung, okay, und seine Karriere ist vorbei, er macht den so Alex Smith und ich klopfe mal auf Holz, dass das nicht passiert. Aber an sich ist dieser Mann fast, ja, der wird keinen Wertverlust erleiden. Und das hat seinen Wert, dass er diesen Wert immer weiter halten wird, dass du den First Rounder eben nicht in den Sand setzt. Und mit den ganzen anderen Picks kann ich eine ganze Menge Scheiße picken. Von dem her verstehe ich auch, warum man den haben will. Und ich gebe den nicht einfach nur her, weil ein Dynasty Trade Calculator sagt, dass ich den Deal gewonnen habe. Weil der Dynasty Trade Calculator nicht die Varianz mit abdeckt, die ich mit der anderen Seite mitnehme.
Ja, genau.
Und ja. Genau, und dann habe ich einfach geguckt, ich habe die Angebote rausgeschickt. So, irgendwie, ich glaube, 4 Leute haben einfach instant rejected. Die hatten überhaupt kein Interesse daran, hochzutraden. Die haben auch gar keinen Counter gemacht, aber einer hat einen Counter gemacht. Und in dem Moment, wo ein Counter kam, dann bin ich mit dem in den Austausch gegangen. Dann habe ich geschrieben, hey, ja, irgendwie so dein Counter taugt mir jetzt nicht so sehr und ja, was meinst du nicht da und da? Dann habe ich erstmal abgefragt, was dessen Präferenzen sind, warum ihm mein Angebot nicht gefallen hat und so. Und dann haben wir einen anderen Deal gefunden, mit dem wir am Ende beide leben konnten. Und ich habe meinen Trade-Down geschafft. Ich habe noch einen, ich glaube, 23 First mitgenommen, den ich ganz interessant finde und der im Value auf jeden Fall steigen wird. Und noch einen Second und einen Fourth Rounder. Habe dann noch ein bisschen was zurückgeschickt, glaube ich, Runde 15 oder so. Und fand das und findet das für mich gut. Und er hat halt den Vorteil, Patrick Mahomes ab jetzt zu haben.
Ja, auf jeden Fall. Also, genau, das ist auch, also, der 101 ist tatsächlich auch der einzige Pick in der ersten Runde, wo es mir wirklich schwerfällt, den wegzutraden. Also, da muss der Value schon wirklich massiv sein, eigentlich, den ich dafür bekomme, weil, du hast das eben gesagt, Mahomes einfach, ja, schwer zu bewerten ist, ne? Also der ist schon noch mal meiner Meinung nach ein ganz schönes Stück über dem, also der 101 zum 102 hat schon extrem Value-Schritt noch mal. Und das sehe ich auch, also ich habe jetzt gerade, wo du gerade davon sprichst, ich probiere gerade einen 104 wegzutraden und das ist extrem schwer. Also in der Liga spielen auch ein paar Leute, die schon mal Fantasy gespielt haben. Das muss man auch mal so sagen. Also
Ja.
die wirklich auch, wo man weiß, okay, die wissen schon, wie es funktioniert und die ja wissen, worum es geht. So, und das ist extrem schwer. Also auch meine Angebote, klar. Ich fange dann erstmal auch wie du an. Ich schreibe praktisch dann erstmal eine Welle einfach so Angebote rausschicken. Natürlich mit einem gewissen hohen Preis. So, natürlich nicht übertrieben, aber schon hoch. So, wenn da einer annimmt, dann bin ich natürlich sehr glücklich. So, und dann geht es natürlich nochmal weiter im Prozess. Dann schreibst du die Leute an, hey, hast du Interesse? Ne? Und dann geht man in den
Ne.
Prozess, ne? Und dann guckt man mal, was man so bekommen kann, beziehungsweise ob denn jemand Interesse hat, ne? Hochzugehen.
Ja, ich muss sagen, zum Thema Trade Down ganz generell, und da ist ja 104 jetzt ein gutes Beispiel. Es fällt mir zwar selber auch schwer, wenn ich eben nicht den 101 oder 102 habe, aber ich finde, diese beiden Picks sind eigentlich die einzigen, die man pre-Draft wegtraden kann. Bei allem anderen wird es wirklich, wirklich schwer. Oder ich habe super selten erlebt, dass da die großen Trade Gewinne dann auch möglich sind. Ich glaube, dass das viel besser machbar ist, wenn jetzt jemand an 104, der Startup Draft geht los, dann geht hier Pat Mahomes halt an 1, dann geht vielleicht Christian McCaffrey an 2, an 3 geht jetzt Jonathan Taylor und an 4 hast du halt noch die Auswahl aus den ganzen restlichen Quarterbacks und dann steht da, ist da jemand in der Liga drin, der sagt, hey, für mich ist halt Kyler Murray oder Deshaun Watson der ganz klare, also Nummer 2 Overall Fantasy Dynasty Spieler in der Superflex Liga. Und dann plötzlich kriegst du halt für den 104 den Value von dem 102. Und so gehe ich in allen Trades, also so glaube ich, muss man so ein bisschen mit allen Trades warten auf den Moment, dass Leute ihre My Guys oben haben und vielleicht auch hinterher recht haben damit. Aber du kriegst den Value, glaube ich, erst, wenn die Leute sehen, wer da an Bord ist. Dann, wenn dieser Hype einsetzt, so, ah, jetzt kriege ich was.
Habe ich schon so und so erlebt. Also ich probiere auf jeden Fall vorher immer das aus, weil du kannst dann halt, wenn du vorher schon gewisse Trades machst, an der Anzahl der Picks aufstockst, also wenn du runter tradest, beispielsweise du tradest jetzt ein 104 gegen einen Zweit- und einen Viertrunden-Pick im Startup. So, das wäre jetzt so generell vernünftiger Value, den du bekommst, würd ich in der Regel machen. So, und dann kannst du wiederum, hast du eine ganz andere Ausgangsposition, um dann auch Folgetrades zu machen, finde ich einfach. Und hast eine ganz andere Variabilität. So, also das ist so im Vorhinein und kannst auch, teilweise hatte ich das schon in Liegen, dass dann vom Draft überhaupt irgendwie 50 oder 70 Trades gelaufen sind, einfach weil sich das hoch
Ja, es ist
hochgeschaukelt
krass.
hat. Und da ist es dann der Punkt, wenn du weißt, wie das funktioniert und ein bisschen aufpasst, dann kannst du da richtig Value machen, schon vorm Draft, ne?
Absolut, es muss die Liga halt hergeben. Das
Genau,
ist
genau.
erfahrungsgemäß wird, oder bei mir war es immer schwierig und im Startup plötzlich ging es bei jedem Pick, ging in Verhandlungen. So bis zu einer gewissen Runde irgendwo ab Runde 10, 11, da flacht das Ganze dann ab, da läuft das auf einmal so mehr oder weniger durch, aber dann davor, da wird immer hin und her gefeilscht und rumgetan. Und das ist ja auch das Coole, warum wir Slow Drafts wollen, warum wir überhaupt dieses ganze Dynasty Startup mit Pick Trading so geil finden. Es ist richtig was geboten und es geht richtig rund. Was ich noch zu den Trades eben schon vor dem Draft sagen wollte, oder ganz generell, dieses, was ist das Geile an diesem Runtertraden? Bei mir ist jetzt so, ich habe den 101 gegen Second. Basically, sage ich jetzt mal, gegen Second und Fourth getradet. Der 23 First, der liegt bei mir, der ist jetzt erstmal ist der totes Kapital. Da rechne ich gar nicht damit, dass ich den in dem Draft noch irgendwie mit einbauen kann. Aber, was du schon gesagt hast, jetzt hab ich schon mal einen Pick mehr, ja, akkumuliert. Ich habe einen Starter mehr, dafür, dass ich Pat Mahomes abgegeben habe. Ich kann jetzt aus dem 204, den ich ja so erstmal als Starter extra habe, aus dem kann ich wieder zwei Picks machen. So, ich kann wie so eine Lawine lostreten. Und so habe ich das letztes Jahr in der in dem Yit Draft also in dem Startup auch gemacht. Ich hatte da den 102, ja, und ich bin irgendwie runter in Runde 3, 4, 7, glaube ich. Die drei Picks habe ich bekommen und dann noch einen Rookie First dazu. So, und von diesen Picks, ich habe immer weiter, ich bin da, gut, da habe ich ein bisschen, vielleicht habe ich es auch an einem gewissen Punkt ein bisschen übertrieben und habe da ohne Ende nur noch Rookie Firsts eingesammelt der nächsten Jahre. Aber ich hatte hinterher sogar halbwegs, ja, startbare Spieler, zwei Junge, die jetzt nicht wahnsinnig performt haben, aber die zumindest in ihrem Value halt gestiegen sind. Und ich hatte eine ganze Wagenladung an Rookie-Picks da. Und das heißt, ich habe statt nach 10 Runden 10 Starter über die nächsten Jahre plus noch, sage ich mal, zwei First-Rounder und zwei Second-Rounder in 21 und 22, eigentlich 20 Starter, wenn man die ganzen First- und Second-Rounder noch mit dazu nimmt. Und selbst wenn du nur die First-Rounder mit dazu nimmst. Und auf einmal habe ich ein super tiefes Roster. Und das ist das, was du schaffst, wenn du es hinbekommst, runter zu traden. Wenn du jetzt natürlich die andere Richtung gehst, ich meine, du bist ja schon auch jemand, der ganz gern mal, wenn es der Value hergibt, nach oben tradet. Wie machst du denn das dann?
Ja, Gut, dann frage ich denjenigen, was er sich vorstellt, und dann biete ich ihm was an, was ich mir vorstelle, und dann, ja, finden wir zueinander oder nicht. Gut, ich gucke mir das Board an, dann halt, ne, wenn mich was interessiert, wenn jetzt ein Spieler zum Beispiel extrem fällt, wenn ich jetzt sage, okay, ja, mir fällt jetzt kein gutes Beispiel ein, aber irgendein
Nimm
Spieler,
mal Davante Adams letztes Jahr,
ja,
war doch
genau.
dein Mann, für den du hochgetradet bist, glaube ich.
Nee, ich hatte den Pick, glaube ich. Bin da nicht
Okay,
nochmal.
also einen von deinen Second Rounder, du
Ja.
bist nochmal hoch, ich kann mich auf jeden Fall erinnern, du bist nochmal hoch in die zweite Runde und hast dir
Ja.
einen Spieler geholt.
Ja, genau, also wie auch immer, genau, wenn so ein Spieler halt fällt und also mir war eigentlich, beziehungsweise ich hatte Davante Adams eigentlich letztes Jahr schon als Wide Receiver One overall. Also das war relativ absehbar tatsächlich. Also das war jetzt keine große Überraschung, dass der fällt so. Und dann, ich hatte mir eigentlich, und jetzt kommen wir eigentlich dazu, was man nicht macht, ich hatte mir eigentlich vor dem Draft da vorgenommen, ziemlich jung zu draften, um zu sagen, ne, so, einfach ein junges Team aufzubauen. Und dann ist halt Adams in Mitte der zweiten Runde geslippt, 2,8 oder 2,9 oder sowas. Und das war für mich halt dann irgendwann nicht mehr zu ertragen. Das war dann halt so ein Value, wo ich gesagt habe, okay, jetzt holst du dir den, ne? Und das, ich sag mal, hat dann ja auch ganz gut geklappt. Und da, ich sag mal, ich habe ja im League-Chat, glaube ich, sogar noch provoziert, weil ich wollte eigentlich, dass irgendjemand anders den nimmt, damit gewisse Spieler zu mir fallen. Aber ja, ich sag mal, das hat dann genau das Gegenteil bewirkt und so ist er halt gefallen, ne? Manchmal bewirken solche Sachen, dann nehme ich ihn halt auch, ne? Da ist dann manchmal umgekehrte Psychologie. Wenn du dann die Wahrheit erzählst, dann glauben die alle das nicht, ne?
Ja, absolut. Das ist aber genau diese Kunst, eben das zu schaffen. Man muss schon wissen, finde ich, wenn man einen Trade-up macht, warum macht man den, beziehungsweise das muss in diese Gesamtstrategie reinpassen. Du warst ja noch so früh dran, sei mal so, zweite Runde, da kann man das mal machen. Da ist man ja noch nicht komplett festgefahren in seiner Teamkonstruktion.
Genau.
Aber wenn, was mir jetzt so als wirklich, ja, sag ich mal, schlechtes Beispiel einfällt. Man hat vielleicht in Runde 1, ja, nimmst du vielleicht einen Quarterback direkt mal, um da safe zu sein, lass das auch einen guten sein, sagt Deshaun Watson, nimmst du in Runde 1, holst du dann denkst du dir, hey, ich habe schon Deshaun Watson, dann fällt zu dir vielleicht in Runde 2 irgendwie noch ein ganz brauchbarer Running Back. Sagen wir, da pickst du jetzt vielleicht, weiß ich nicht, Miles Sanders, findest du jetzt ja gut und nimmst den dann und sagst, hey, auf meinem Ranking ist das ein Top 10 Running Back. Schnappst dir den und denkst auf einmal, hey, jetzt habe ich schon Deshaun Watson und Miles Sanders im Team. Jetzt sind wir Ende Runde 2, hier droppt Derrick Henry. Und dann nimmst du eine ganze Wagenladung an Picks daher oder was auch immer dein Gegenüber dann will und tradest hoch, um dann Derrick Henry zu kriegen. Und dann hast du so ein Team, dann hast du dich, finde ich, in eine Sackgasse gebracht, in der du steckst. Du musst ab dem Zeitpunkt halt alles voll auf Win Now ausrichten. Und du musst das auch echt im Kreuz haben, das dann so hin zu navigieren, dass du da eben nicht völlig ohne Tiefe dastehst. Und diese Trade-ups für solche Leute wie Derrick Henry, wo du weißt, in 2 Jahren sind die eigentlich nichts mehr wert. Ja, also mehr, was ist Derrick Henry in 2 Jahren noch wert?
Ja, nix.
Schwierig. Todd Gurley-Style wird das halt
Ja,
wahrscheinlich.
ja.
Also ich meine, will nichts sagen, aber alle Studien, die zum Thema Running Back gemacht wurden, deuten darauf hin. Und wenn du sowas machst, dann wird es halt sehr gefährlich, dass du auf einmal dann gern mal Future Rookie Picks mit weggetradet hast und auf einmal bist du gerade so in den Playoffs oder nicht mal in den Playoffs und hast deine Zukunft verkauft und hast ganz wenig Wert auf deinem Roster und dann wird es ganz, ganz lang und dürr und eklig. Das sollte man, glaube ich, bei Trade-Ups vermeiden. Deswegen trade ich schon, würde ich schon sagen, man kann schon hochtraden, wenn du siehst jetzt in dem Startup-Draft im Moment, du bist Ende dritte Runde. Oder ich habe gesehen, vierte Runde, Anfang vierte Runde, Clyde Edwards-Helaire ist auf dem Board zum Beispiel. Den finde ich, wenn du für so einen Spieler, wenn du der Meinung bist, dass der in Kansas City noch einschlägt oder dass der Floor das hergibt, so wenn das jetzt sein Floor war hoffentlich, dann ist das wenigstens ein 21-jähriger Running Back, der mehrere gute Saisons noch vor der Brust hat, dann kannst du das, dann finde ich, dann kann man das machen. Oder ein Justin Jefferson fällt auf dem Draftboard oder ein T. Higgins fällt. Dann trade hoch, Da ist es ganz wichtig, dass du Tiers in deinen Rankings drin hast, wo du merkst, boah, hier werden schon reihenweise Jungs aus dem unteren Tier gepickt. Ich will aber den einen, der da oben noch steht, und ich bin erst in 5 Picks wieder dran. Ja, dann nehme ich mal ein bisschen Draftkapital in die Hand, gehe hoch und schnapp mir den. Aber dafür ist es wichtig, dass du diese Tiers hast und dass du das auch ordentlich evaluiert hast.
Ja, also genau, man sollte sich immer vorher auf jeden Fall, das ist der nächste Punkt, ein Ranking machen, ne? Dass man, wie auch
Ja.
immer, ob man es jetzt in Sleeper zum Beispiel einfach macht oder sich ein Blatt Papier nimmt und die aufschreibt, wenn man so viel Lust und Zeit hat. Oder ich sag mal, jede blöde Seite hat ja schon irgendwie ein Tool, wo man sowas erstellen kann. Ich persönlich würde zum Beispiel auch nicht hochtraden, wenn ich vorher nicht runtergetradet habe. Also das ist für mich so eine Philosophie eigentlich. Ich will erstmal Kapital sammeln und will dann punktuell hochgehen und auch nur, wenn es der Markt hergibt. Es gibt halt Leute, die wollen dann den Pick nicht machen und dann geben den halt günstiger weg. Das würde ich niemals machen, auch in beide Richtungen. So, und ich würde zum Beispiel nicht, ja, das, was ich jetzt gerade, ich würde jetzt niemals für ein 101 hochtraden, weil es genau eben das macht, es limitiert dich und das, ja, saugt im Prinzip das ganze Blut aus deinem Kader. Dazu ist es so, für ein 101 kann man es irgendwo noch rechtfertigen, weil Mahomes wirst du wahrscheinlich 5 Jahre Minimum noch haben. Aber wenn du jetzt für ein Running Back, beispielsweise CMC, Kamara, Cook, diese Sorte hochtradest, das Problem ist, du kriegst in der Regel dann, wenn du dafür jetzt ein gewisses Draftkapital eben aufgegeben hast, bekommst du halt nicht unbedingt ein kompetitives Roster mehr hin. So, und das ist dann halt problematisch, weil du bist eigentlich im Win Now, hast aber kein Win Now Roster. Du hast zwar Win Now Pieces, aber kein Roster. Und das bringt dich eben in diese Situation, was du auch gerade eben meintest, ne? Du bist halt dann wirklich gelackmeiert, sagt man so schön.
Ja, genau. Win now heißt nicht einfach nur 4 Superstars in den Runden 1 bis 2, ja, also in den ersten
Genau,
beiden
genau.
Runden zu draften.
So,
Das ist kein Win now.
nee, genau. Und da können wir vielleicht auch mal zu einer klassischen Win-Now-Strategie einfach mal kommen, um das mal zu beschreiben. Also, ich sag mal, wir gehen jetzt mal davon aus, wir geben dir jetzt mal einfach die Aufgabe, du musst jetzt ein Win-Now-Roster draften und darfst aber nicht traden. So,
Ja.
ja, weil ich sag mal jetzt, du kannst jetzt in der Liga nicht traden. Ne? Und
Ja.
ich sag mal, worauf würdest du dann im Draft jetzt bei Superflex, PPR, Titan Premium, worauf würdest du da Wert legen oder worauf würdest du schauen? Wie würdest du es machen, angehen? Jetzt mal so.
Ja, ich würde auf jeden Fall, das würde wahrscheinlich dazu führen, dass ich in den ersten beiden Runden Running Backs nehme. Dann im weiteren Verlauf, so Runde 3, 4, sogar da würde ich es mir noch überlegen, nochmal einen Running Back eben nachzulegen. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, aus den Runden rauszugehen mit Kamara, gut, Runde 2, ja, fraglich wäre Derrick Henry vielleicht sogar, könnte ich mir vorstellen, den mitzunehmen. Runde 3 könnte dann schon so der erste Quarterback sein, um zumindest da nochmal halbwegs. Also auch einen Spieler, der jetzt auf Top-Niveau liefert, aber der mir auch ein bisschen Zukunft bietet. Ich weiß, müsste jetzt ADPs angucken, wer in der Range geht, wer auch noch ein bisschen was hat. Genau, dann, aber könnte ich mir sogar vorstellen, hier nochmal einen Running Back zu gehen, um dann in Runde 4 so einen Ryan Tannehill zum Beispiel zu nehmen. Andersrum, wenn das Board ein bisschen anders fällt, Quarterback Run kommt früher, nehme ich halt in Runde 3 schon Tannehill vom Board, vielleicht, wenn er halt Quarterback 11, 12, 13 ist, weil er an dem, egal an welchem Spot ich bin, wenn er Position-wise, sag ich mal, Nummer 10 bis 12 ist, dann ist er Value. Nicht erst dann, wenn er in Runde 5 geht, weil wenn ich ihn in Runde 5 als Quarterback Nummer 5 nehme, ist er auch kein Value. Von dem her, so muss man ein bisschen die Liga spielen, und dann nehme ich halt in Runde 4 vielleicht noch einen Joe Mixon zum Beispiel mit rein. Und dann, so in den späteren Runden, würde ich dann versuchen, eben meine Wide Receiver zu nehmen. Da reden wir dann über Leute wie Julio Jones, die man nehmen kann. Auch ein Odell Beckham Jr. droppt mittlerweile extrem weit, der noch immer, also Wide Receiver 1 Upside hat. Das muss man auch ganz klar sagen. Der hat Das ist klar, hatte der Verletzungsprobleme und alles und keine besonders geile Chemie mit Baker Mayfield, aber du weißt nicht, wo er nächstes Jahr spielen wird. Kann absolut nochmal Value sein. Keenan Allen ist ein Mann, den man holen kann. Michael Thomas. Ja. Die sind alle in Runden 5 und danach. Also da kannst du schon ein schönes Win-Now-Roster, finde ich, dann zusammenbauen, das trotzdem halt die Tiefe hat.
Ja, genau.
Aber auch da muss man halt vorsichtig sein, weil das Roster wird nächstes oder in 2, 3 Jahren auch nicht mehr besonders gut aussehen.
Nee, das wäre jetzt so ein klassischer Ansatz, ein Win-Now-Roster zu draften, ne? Also für mich jetzt, was mir, also im Prinzip ähnliche Herangehensweise, und ich will halt, wenn ich so ein Roster drafte, auf jeden Fall, wenn es natürlich der Draft-Spot hergibt, einen Top-3-Tight-End haben. Weil das für mich einfach kreiert für mich einfach so ein Advantage. Also klar, die Running Backs auf jeden Fall, wenn du drei
hast. Also du draftest Darren Waller, um's klar zu sagen, du draftest Darren Waller, weil er immer noch deutlich später geht als Kelce und Kittle.
Ja, wahrscheinlich bekommst du von Waller im Vergleich zu Kittle die gleiche Produktion, aber 3 Runden später. Alter ist ähnlich und Waller für mich auch für die nächste Saison viel klarer das Nummer 1 Target seiner Offense.
Ja.
So, also im Prinzip, also ja, wie gesagt, Waller wäre hier so Runde 5 oder Runde 4, 5 wäre für mich auf jeden Fall absolutes Value, würde ich da auf jeden Fall sehr, sehr gerne haben wollen. Das ist natürlich dann ein Spiel mit dem Feuer, wann bekommst du ihn, ne? Das ist so,
ja.
Das war für mich übrigens ein absoluter League-Winner in der JIT. Den habe ich in Runde 9 bekommen, Titan Premium in Runde 9, das war also wild.
Ja, weil und da, ja, okay, ich hatte nichts davon, den Win-Now-Spieler zu draften, aber ich hätte ihn trotzdem nehmen sollen und einfach verkaufen, ne? Von dem her, ich habe ihn auch nicht richtig evaluiert. Man muss das schon auch dann mit reinnehmen, aber man hatte ja Angst vor Darren Waller, weil Henry Ruggs, Bryan Edwards, Hunter Renfrow und Nelson Agholor, okay, der war damals noch nicht mal in der Offense, aber weil diese drei Spieler jetzt auf einmal in der Offense sind und deswegen ist Darren Waller jetzt nicht mehr so gut. Das sind auch Sachen, die finde ich in Dynasty wirklich, das muss man sich in seinen Schädel reinhämmern. Die guten Spieler verschwinden nicht einfach von heute auf morgen, nur weil so ein dödeliger irgendwie Third-Round-Rookie-Wide-Receiver mit einem ganz netten Profil daherkommt. Deswegen ist ein Darren Waller morgen nicht weg.
Nee, genau. Also das ist so.
Ist was ich auf jeden Fall in meinem Prozess deutlich angepasst habe. Ja. Und Darren Waller sollte nicht so weit hinter George Kittle gehen, wie er geht.
Nee, ein Pick vielleicht. Also für mich ist das wirklich ein Münzwurf zwischen den beiden. Ich sehe.
Ja, ehrlich gesagt, wir haben jetzt Deebo Samuel und Brandon Ayuk in San Francisco. Ja,
eben.
Ich sehe da deutlich mehr, also das sind wirklich gute Spieler. Die Raiders haben gar keinen anderen guten Spieler in der Offense als Darren Waller, zumindest mal als Passempfänger.
Ja, und ich kann mir bei den Raiders auch nicht vorstellen, dass sie wieder einen First Rounder, einen Wide Receiver oder sowas stellen. Also, ne?
Glaube ich auch nicht.
Also da, und wenn man davon spricht, einen Agholor zurückzuholen, dann sollte die
Konkurrenz. Ja, der sogar ganz gut war, muss man ja wirklich sagen. Ich bin schon überrascht, dass er tatsächlich ein ganz solider Wide Receiver auf einmal war. Und hier auch mal ganz kurz Quick Note quasi. Mich interessiert nicht, wie viele Drops ein Wide Receiver hat, wenn wir über Fantasy sprechen. Es ist mir scheißegal, weil mich interessieren viel mehr Targets und was sich ein Receiver da holt. Und dass zum Beispiel Diontae Johnson, der absolut viele Targets geholt hat, da habe ich Concerns bei dem Mann, aber nicht wegen seiner Drops, sondern wegen seiner brutal schlechten Effizienz, sobald er den Ball mal in der Hand hat. Und irgendwie, da kann er irgendwie nichts machen. Er ist halt scheint so ein bisschen Jarvis Landry zu sein und nicht mehr.
Ja, da kommen wir später noch oder in einer anderen Folge sicherlich nochmal zu.
Absolut.
Dann darfst du dich noch ein bisschen darüber aufregen.
alles fein. Also kauft ruhig Diontae Johnson ein. Mir ist das völlig wurscht. Aber ich hole mir halt dann stattdessen Brandon Ayuk zum Beispiel. Oder halt sogar Chase Claypool, der für mich deutlich besser ist. Aber eben weiter, ich wollte noch mal zu dem Win Now, weil das finde ich wirklich eine geile Frage, weil das ist ja die Challenge schlechthin, baue jetzt mal ein Win Now Roster auf, ohne halt Trade Downs und bla bla, das kann jeder. Und mittlerweile hat es auch jeder gecheckt, glaube ich, weil egal in welchem Startup ich bin, es sind immer alle First Rounder auf dem Trade Block. Und das geht mir so auf die Eier, es ist so unglaublich useless, weil das auch, also deswegen fragt doch auch keiner mehr an. Ich frage mich echt, was man darf, was das noch bringen soll eigentlich. Wenn man den verkaufen will, dann wirklich, ich kann nur sagen, sei brutal aktiv, irgendwie alle anschreiben, wenn du das machen willst, und vor allem versuch der Erste zu sein. So dieser First Mover, der hat am ehesten noch die Chance, weil sobald, ja, das war jetzt wie bei meinem 101, ich habe den weggetradet und sofort kamen alle auf den Trade-Block und alle wollen das jetzt auch machen, aber den habe ich noch gefunden, quasi, der noch hochtraden wollte.
Ja,
Und der ist jetzt weg.
gut, und mit dem 101 hattest du natürlich auch ein bisschen
Ja, absolut,
andere
absolut. Ist natürlich viel
Möglichkeiten.
einfacher. Brauchen wir,
Ja.
ja klar, logisch,
Ja.
logisch. Aber trotzdem,
Okay.
wenn, ist es schon so, man muss, glaube ich, schon versuchen, irgendwie das, wenn du es Pre-Draft schaffen willst, dann früh.
Ja. Ja,
Ja,
genau.
und win now, was sagst du zu alten Quarterbacks wie Tom Brady? Weil das ist für mich schon auch so ein Schlüssel dazu.
Ja, natürlich. Also, die Möglichkeit, in der ersten Runde einen Quarterback zu draften und natürlich Sicherheit zu haben, ist immer da. Damit kannst du eigentlich beide Richtungen einschlagen, wenn du das machst, ne, legst du dich auch nicht fest. Wenn du jetzt einen Watson, wie du jetzt gerade mal gesagt hast, in der ersten Runde nimmst, dann kannst du ja einen Win-Now-Roster bauen, kannst aber auch einen Future-Roster bauen. Also ist beides möglich damit. Wenn du jetzt aber sagst, okay, ich hätte jetzt Running Back am Anfang heavy, ne, gehe jetzt aus den ersten drei Runden mit drei Running Backs raus, dann wird es ja zwangsläufig irgendwann so sein, dass die Top Quarterbacks, die sagen wir mal die Top 10, auf jeden Fall weg sind. Und dann kommst du natürlich in so eine Range irgendwo. So ein Mid-Rounder ist natürlich dann schön wie Tannehill, der dir auf jeden Fall auch safe einen Floor gibt und auch ein gewisses Upside tatsächlich sogar auch gibt. Also war ja auch in meinem Championship-Roster in der Liga, ne?
Ja, ich habe ihn dir
Ja,
gegeben.
genau, wir haben ihn getradet. Naja, gut.
War Win-Win für uns beide, war gut.
Ja, im Nachgang auf jeden Fall. Genau. Sowas, aber dann natürlich hinten raus ein Tom Brady. Das ist natürlich eine schöne Sache. Kriegst halt Tom Brady als Quarterback, keine Ahnung, zwischen 20 und 25 oder sowas vielleicht. Vielleicht 18 und 25, ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber irgendwo in der Range. Und ich weiß nicht, was war ja Quarterback 6 oder sowas, Quarterback 8 vielleicht in der letzten Saison.
Ja, sowas. Also gerade wenn du viel 6-Point-per-Passing-Touchdown spielst, dann war er natürlich nochmal einen Ticken besser als eben in den Standard-Settings, so in Anführungsstrichen mit 4-Punkte-Pass-Touchdown. Aber er war auf jeden Fall, egal in welchem Format, war er sehr, sehr gut und hat sein ADP natürlich bei weitem,
Genau.
ja,
Sieben,
also oder
sieben.
war es wert. Quarterback 7, ja. Super starke Produktion, und man muss ja auch noch dran denken, der gibt dir ja jetzt nächste Saison wieder was. Also der war ja jetzt in 2020 im Startup wirklich ein super Pick. Und ich glaube, dass es solche Leute immer wieder gibt. Und ein Aaron Rodgers zum Beispiel ist jemand, den ich, wenn ich Win Now gehen will, auf jeden Fall auf dem Zettel habe. Ich weiß noch gar nicht, ja, ich könnte mir vorstellen, dass der auch weiter droppt noch ein bisschen, hatte jetzt ein bisschen eine Comeback-Season. Das hat seinem Wert, das hat er jetzt ein bisschen wehgetan vielleicht, er könnte jetzt früher gehen, aber ist jemand, der kann ohne weiteres, also es kann sein, dass der noch 5, 6 Jahre auf Top-Niveau liefert. Das weiß ja keiner. Der sieht alles andere als alt aus.
Ja, also
Und wenn so jemand natürlich aufgrund seines Alters ein bisschen fällt, ideal für ein Win-Now-Team.
ja, und letztlich viel weiter als 3 Jahre sollte man eh nicht gucken. Das ist also so wirklich das Maximum. Wir sehen es jetzt immer wieder. Wer hätte vor einem oder 2 Jahren gedacht, dass Goff und Wentz in den Situationen sind, wo sie sind, dass sie nicht mehr bei den Eagles bzw. Rams sind und unter Vertrag stehen?
Ja.
Wahrscheinlich die wenigsten. Und Wentz war irgendwo letztes Jahr ein zweite, dritte Runde Startup-Pick. Also,
Ja, Alter, Gott sei Dank habe ich ihn nicht erwischt, aber ich hatte den so hoch, muss ich echt sagen. Ich war ja voll auf dem Wentz-Hype-Train vor der Saison und dachte so, boah, der geht da Ende dritte Runde, da nehme ich ihn auf jeden Fall. Und jetzt hat er auf einmal wieder Wide Receiver und jetzt wird es mal wieder richtig durch die Decke gehen.
ja,
Gott
genau.
sei Dank wurde ich gesniped. Das ist einfach nur mein Glück gewesen.
Ja. Also ich hatte auch nichts gegen den grundsätzlich. Und ja,
Ja.
genau. Und das sind halt so Punkte. Deswegen ist ein 3 Jahres Fenster für mich eigentlich gut. Und wie gesagt, also Brady, 2 Jahre würde ich ihm jetzt mal mindestens noch geben.
Ich meine, es ist verrückt, aber ja, irgendwo muss man damit rechnen. Das Einzige, wo ich bisschen, ja, wo ich würde nicht so ganz mitgehen bei diesem Drei-Jahres-Fenster. Das war auch eine der ersten Sachen, die ich gelernt habe rund um Dynasty. Plan mal für maximal 3 Jahre. Darüber hinaus kannst du eh nichts wissen. Das stimmt zwar, aber ich finde wenn das Alter mit reinspielt, es interessiert mich immer, wenn ich jetzt darüber nachdenke, was ist der Spieler denn in 2 Jahren noch wert? Und da finde ich gerade so
Ja.
Wide Receiver zum Beispiel ganz interessant. Heißt, wenn ich jetzt für einen 27 Jahre alten Wide Receiver trade, zum Beispiel, dann muss ich halt wissen, ja, der ist jetzt erst 27, ja, dann denken wir, ja, der, also 3 Jahre Top Production hat doch der auf jeden Fall noch. Ja, schon. Aber was ist er denn in 2 Jahren wert, wenn er dir 2 Jahre Top Production geliefert hat? Dann ist er ein fucking 29 Jahre alter Wide Receiver, für den wieder keiner mehr was hergeben will. Das Problem ist, der jetzt zum Beispiel, verkauf mal DeAndre Hopkins jetzt. Das ist ein überragender Wide Receiver, aber du willst ihn ja verkaufen zu einem Top 5 Wide Receiver Preis so. Und so, ja, ich sag jetzt mal, so blöd ist jetzt auch keiner mehr. Man preist das immer mehr, immer stärker mit ein und du wirst Schwierigkeiten haben, ihn noch zu verkaufen. Das heißt, für mich ist schon so ein bisschen überlegen, an welchem Punkt, also ist ja in jeder Position unterschiedlich, kommt diese Klippe nach unten. Und bei Wide Receivern ist das, glaube ich, sobald die 28, 29 werden, sind die Leute, also geben die einfach nicht mehr so viel ab.
Ja, okay, wie gesagt, ist wieder eine Frage des Zeitpunktes, ne? Also jetzt aktuell bestimmt nicht. Da kannst du solche Spieler nicht verkaufen, aber warte mal bis Woche 3. Also, und
Ja,
Hopkins
klar.
hat 2x30 Punkte aufgelegt für Fantasy und dann will ich wohl gerne die Preise sehen, die man immer noch für ihn
Ja.
bekommt. Also da kann ich dir jetzt nur bedingt zustimmen. Natürlich, was
Okay.
Startup betrifft und so weiter und so fort, da ist das schon so, ne? Genau. Genau, und
Genau. Was ich ganz interessant fand, haben wir in der Vorbesprechung schon erwähnt. Allgemein zu Trades hatten wir noch gar nicht jetzt halt so klar gesprochen, aber was ganz wichtig ist, wenn du einen Trade machst, pack hinter deine Picks eben Spieler. Pack Namen dahinter. Nicht in irgendeinen Calculator einfach nur die Startup-Picks eingeben und dann kommt da irgendein Value raus, sondern überleg dir, gut, einige Calculator sind da eh irgendwelche Spieler dahinter, aber überleg dir, wenn du jetzt in einer Dynasty bist, würdest du den Trade machen, wenn diese Spieler involviert sind? Und dann nimmst du einfach ADP-Range, such dir in der ADP-Range von mir aus sogar noch dein Liebling raus und setz ihn hinter den Pick. Und dann guckst du, ey, was gebe ich eigentlich gerade ab für den
ja, ich
101?
mache das auch ganz gerne dann.
Und dann kannst,
Ja.
ja.
Ich mache das auch ganz gerne zum Beispiel Position für Position. Na, wenn ich jetzt ein 1-4 trade und nehme da, was weiß ich nicht, einen Josh Allen jetzt mal gerade an und will dafür 2 Picks wieder haben, nehme ich den Quarterback in der Range von dem einen Pick und nehme dann nochmal was da irgendwas dazu, sodass ich sehen kann, okay, was kriege ich jetzt für die Differenz der beiden Quarterbacks, die ich jetzt da gegenüberstelle?
Ja, sehr guter Tipp. Gerade wenn man halt noch ein bisschen, also gerade wenn man gewinnen will, interessant, wie tief ist der Drop-off bei den Running Backs, den ich damit eingehe? Das heißt, wenn du in der Runde 1 kein Running Back bekommen hast, Runde 2 weggeben willst, ja, kannst du schon runtertraden, aber was kriegst du dann noch für ein Running Back
Ja.
eben hinten dran? Das muss auch klar sein.
Genau, und das ist auch vielleicht ganz wichtig zu sagen, nochmal jetzt, gerade auch, um da nochmal drauf zu kommen, also in WinNow am Anfang Running Backs einsammeln und auch eher mal einen Quarterback oder einen guten Tight End nehmen. Und warum kein Wide Receiver eigentlich? Um das mal für die Hörer
Ja, also
rauszustellen,
für
also wir
mich.
wissen das jetzt und
Ja.
es, aber ne, warum nimmt man da auch gerade im Hinblick jetzt auf die nächste Saison? Wo das ja jetzt spannend wird. Warum nimmst du da keinen Wide Receiver?
Weil in Runde 5, glaube ich, Michael Thomas da ist, in Runde 8 Julio Jones, in Runde 10 Odell Beckham Jr., in Runde 4 DJ Moore. Also ich kann da weitermachen ohne Ende. Schaut euch die ADPs an, der Spieler, und dann sagt mir, wo, an welcher Stelle der Value Drop-off ist. Und ich glaube, sowas sich mal zu Gemüte zu führen, bringt auf jeden Fall einiges und erklärt, an welcher Position man wie investieren
Ja,
sollte.
ich hab mir dazu auch noch irgendwo aufgeschrieben, so ein bisschen Points per Game versus ADP. Ne? Also genau das, was du jetzt da gerade beschrieben hast. Also ich kriege zum Beispiel Adam Thielen, der nun irgendwo ein Wide Receiver 1 war letztes Jahr. Natürlich immer auch wegen des Alters kriege ich ihn halt als Wide Receiver 33. So, dann reden wir irgendwo von Runde 9 oder 10 oder sowas, genau.
Ja, man muss natürlich auch immer dann sagen, was bedeutet es eigentlich noch, ein Wide Receiver oder Wide Receiver 24 versus Wide Receiver 48, ja. Mach die gleiche Study mal, also wirklich von Ende Wide Receiver 1 zu Ende Wide Receiver 3, mach das mit den verschiedenen Positionen und schau es dir an. Und dann überleg dir, wie viele Leute muss ich starten? Wie muss ich mein Roster dementsprechend aufbauen, um einfach nur die Punkte pro Spiel zu maximieren? Und da ist eindeutig Trade Down auf Wide Receiver. Ja. Der Unterschied ist so klein und klar. Dieser Stat war vor 2020 ein bisschen verfälscht, aber es hat mich einfach fertig gemacht und ich fand ihn so gut und catchy. Der Unterschied zwischen Kenny Golladay und Marvin Jones in Points per Game 2019 war, glaube ich, bei einem Punkt oder 1,5? Ja. 0,5? Ja, irgendwo so in den Dreh rum. War natürlich verfälscht dadurch, dass Marvin Jones halt ein totales Blow-Up-Game hatte, aber es hat den Punkt rübergebracht, hey, kannst jetzt alles an Bust-Rates oder Bust-Games und so weiter mit reinnehmen. Wide Receiver sind ihren sehr frühen Pick aus meiner Sicht nicht wert, weil sie nicht diesen Punkte-Advantage liefern, außer du hattest im letzten Jahr Davante Adams. Ja. Dann war er überragend, aber es war halt auch ein Outlier.
Genau. Ja, genau.
Genau, okay, jetzt haben wir eigentlich so ein bisschen in den generellen Sachen viel abgeholt. Möchtest du nochmal so, was ich vielleicht so zu diesen Early Rounds, über die wir jetzt halt auch einiges gesprochen haben, in den Runden 1 bis 3, sagen wollte, war, dass es für mich hier wichtig ist, wenn ich jetzt halt nicht runtertraden kann, weil die Liga es halt nicht hergibt und ich muss mir einen Spieler nehmen, dann mag ich es gern einerseits eben auf Running Backs zu gehen, weil ich glaube, dass da der Drop-Off am größten ist und da ist immer der Need nach Running Backs ist immer da. In Superflex ist der Need nach Quarterbacks auch immer da, das heißt, die kann man auch machen, aber so die beiden Positionen gehe ich da eigentlich am liebsten an. Und dabei aber auch darauf achten, oder zumindest mache ich das so, dass ich Spieler nehme, die auch ihren Value, oder wo ich der Meinung bin, dass sie ihren Value vielleicht leicht steigern können, wenn sie eben so Ende Runde 2 oder in der dritten Runde gehen, oder dass sie auf jeden Fall zumindest ihren Wert halten können. In dem Moment, wo ich sage, ich nehme jemanden wie Derrick Henry, dann ist klar, okay, der wird weniger wert sein nächstes Jahr, also muss ich die Championship gewinnen, sonst hat sich das nicht gelohnt. Ja. Und das heißt, für mich sind da Leute interessant wie Cam Akers, J.K. Dobbins, Antonio Gibson, ja. James Robinson natürlich. Weil es war ein Spaß. Alles gut. Nehmt nicht James Robinson in den ersten drei Runden.
Ja, okay.
Genau, hast du hier noch was Spezielles zu den Runden 1 bis 3 zu sagen oder möchtest du direkt ein Advice geben, was du denn aus den Picks in den Runden 4 bis 8 rausholst?
Ja, also ja, in den ersten drei Runden nehme ich in der Regel halt auch keinen Wide Receiver auf jeden Fall, aus besagten Gründen. Ansonsten am liebsten zurücktraden und gerade weil eben die ADP in den ersten 24 Plätzen, mal abgesehen von den Quarterbacks, doch relativ volatil von Jahr zu Jahr ist. Ne? Also da halten sich meistens nur so eine gute Handvoll Spieler. So, und deswegen ergibt es für mich keinen Sinn, unbedingt da dann meine Picks auch zu machen, wenn ich es nicht muss.
Okay, mache ich mal Devil's Advocate und sag: erstens, warum musstest du lang überlegen zwischen AJ Brown und J.K. Dobbins? Warum war das schwer? Heißt, ist AJ Brown vielleicht doch so einen frühen Pick wert? Und wie ist es dann auch mit einem Justin Jefferson zum Beispiel? Schau mal, die liefern doch die nächsten 5 Jahre Top-Production. Yeah. Warum soll ich mir so jemanden nicht nehmen?
Ja, J.K. Dobbins liefert auch über die nächsten 5 Jahre Top-Production. nein, genau, einfach aus dem Grunde, wir wissen bei AJ Brown und Justin Jefferson nicht, ob sie diese Leistung halten in dem Sinne, und die sind einfach ersetzbar, weil du, ich sag mal, sie sind jetzt vielleicht liefern. Ich habe jetzt keine genauen Punkte im Kopf, aber die Differenz ist einfach nicht so groß, ne? Und ich kann dann einfach, wenn ich jetzt meinen Drittrunden-Pick nehme und nehme einen AJ Brown oder einen Justin Jefferson, oder aber nehme meinen Elftrunden-Pick und nehme Will Fuller. Klar, jetzt kann man wieder sagen, okay, Verletzungen etc. pp., die können wir nicht vorhersagen. Und von den Points per Game habe ich dann eigentlich kaum einen Unterschied zwischen Will Fuller oder AJ Brown. So andersrum gesehen, wenn ich jetzt einen J.K. Dobbins da nehme und nehme dann in der 11. Runde beispielsweise einen Leonard Fournette, dann hab ich zum einen nicht die Produktion. Jetzt kann man sagen, okay, vielleicht landet der im guten Spot und hat die Produktion, aber wie lange, ne? Ein Jahr, vielleicht maximal 2 Jahre und dann ist Feierabend. So dass, also diese Gegenüberstellung kann man da ganz gut anstellen, sodass ich dann sage, okay, da nehme ich dann wahrscheinlich lieber Dobbins.
Heißt das im Umkehrschluss, du wirst, wenn, jetzt sagen wir mal, du hast natürlich dein AJ Brown nicht zum aktuellen Preis gekauft, sondern du hast ihn jetzt halt schon länger im Roster und halt vor 2 Jahren vielleicht eben als, weiß ich nicht, 6., 7., 8. Runden-Pick geholt. Was machst du denn jetzt mit ihm? Heißt das, du tradest ihn zwingend für einen jungen Running Back oder heißt das nicht?
Kommt auf meine Situation an. Also, wenn ich ein Roster habe, wo ich jetzt gewinnen will, kann das sein, dass ich ihn trade. Und also kommt natürlich auf meine Needs an. Wenn ich jetzt gut auf Running Back besetzt bin und auf Receiver relativ dünn bin, dann würde ich ihn AJ Brown wahrscheinlich nicht weggeben. Andersrum muss man es überlegen. Bin ich aber zum Beispiel im Rebuild und ja, dann brauche ich keine Produktion, oder dann brauche ich diesen Vorteil, den mir der Running Back bringt gegenüber anderen Teams, brauche ich nicht, will ich nicht. Ich will ja einen hohen Pick, ich will ja keine Spiele gewinnen, ich will ja we möglichst wenig Punkte erzielen. So deswegen behalte ich dann einen AJ Brown und genau, deswegen würde ich ihn dann eben nicht traden. Genau, also das ist
Ja,
so ein bisschen der Gedanke dahinter.
das ist das, worauf ich ein bisschen raus wollte, zu sagen, hey, ein Startup ist halt anders als als ein normales also alltägliches Dynasty-Management des eigenen Teams. Du weißt zu dem Zeitpunkt im Startup nicht, wo du landen wirst und es kann dir sehr, sehr viel bringen, eben diesen Running Back Need an der Stelle geschlossen zu haben.
Genau.
Genau, okay. Dann, ja, jetzt möchte ich dich aber, das möchte ich aber trotzdem noch deine Meinung zu den Mid-Roundern hören. Was machst du denn in Runden 4 bis 8 ungefähr?
Ja, da gucke ich mir erstmal an, was meine ersten 3 Runden gebracht haben. Also, ne, das ist ein bisschen, wenn ich jetzt in den ersten 3 Runden auf Win Now gegangen bin, habe jetzt beispielsweise 3 Running Backs gedraftet und weiß jetzt, okay, die werden mir jetzt auf jeden Fall extrem viele Punkte liefern. Ich habe jetzt schon gegenüber meinen Mitspielern ganz, ganz ordentlichen Vorteil. Dann würde ich da jetzt praktisch mein Team weiter aufbauen. Das heißt, wenn wir jetzt in der 4. Runde, wie gesagt, vielleicht von einem Darren Waller sprechen, dann habe ich halt die 3 Running Backs, die mir erstmal schon wahrscheinlich einen Punktevorteil gegenüber den meisten Teams in meiner Liga bringen, so, und dann vielleicht noch den Top 3 Tight End, so, wo ich auch nochmal einen extremen Punktevorteil gegenüber Minimum mal neun Teams in meiner Liga habe. So, und das bringt mich, in dem Moment habe ich eigentlich schon die Grundlage für einen Contender geschaffen. So, dann. Also das wären jetzt die ersten 4 Runden. So, dann schaue ich, okay, was muss ich eigentlich bedienen, ne? Also ich sag mal, wenn jetzt natürlich Quarterbacks schon relativ weit vorangeschritten, fange ich schon darüber auf jeden Fall über einen Quarterback an zu überlegen. Ist zum Beispiel ein Ryan Tannehill, Matt Stafford jetzt wahrscheinlich als Ram nicht mehr, aber vorher wäre er da auf jeden Fall verfügbar gewesen in der Range und also natürlich je nach Draft. Und das wären halt so Spieler, die ich da dann anvisieren würde. Genau. Im Prinzip die ersten 6 Runden würde ich dann ja zwei Quarterbacks, einen Tight End und 3 Running Backs zu draften. Kann natürlich auch überlegen, wenn jetzt beim Quarterback, wenn ich jetzt den Run verpasst habe, beziehungsweise jetzt alles, was so in der Range dann weg wäre und ich sage, okay, jetzt wird hier, weil jetzt jedes andere Team vielleicht zwei Quarterbacks hat, ich nur einen, es wird jetzt wahrscheinlich eher keiner mehr gedraftet und ein Brady und ein Derek Carr und ein, was weiß ich nicht, liegen dann noch auf dem Board, dann kann man vielleicht auch nochmal eine Runde warten. Da muss man immer so ein bisschen mit dem Board dann auch spielen. So, und dann würde ich anfangen, eben nach den, so grob, das ist immer natürlich eine grobe, ich sehe das jetzt kein genaues Malen nach Zahlen, also ja, genau, und dann würde ich irgendwo eben anfangen, Wide Receiver zu targeten.
Absolut. Das ist ganz wichtig. Man kann die Strategie vorher nicht klar aufzeichnen. Es gibt viel zu viele Abzweigungen. Wir können hier Tipps geben, so ein bisschen, wie wir da rangehen und was wir versuchen, aber wir können keinem die perfekte den Weg zeigen, wie er dann jahrelang seine Dynasty dominiert.
Nein, genau, das ist eben auch, was wir gesagt haben. Wenn jetzt auf einmal, in Runde 4 ein Devante Adams auf dem Board ist, klingt, ne, ist ja jetzt natürlich, also das ja habe ich jetzt noch nicht erlebt, aber man weiß nie, es ist schon viel passiert. Ja. So, dann nehme ich natürlich auch in Runde 4 einen Devante Adams. Also dass der Value einfach so groß, auch mal abgesehen vom Positional Value, dass ich ihn auf jeden Fall dann nehme. So, ne, das ist dann steht außer Frage.
Ja. Was ich halt finde, worauf man in der oder in diesen mittleren Runden achten muss, und deswegen tue ich mir auch so schwer, damit die wegzugeben für einen weiteren First Rounder oder selbst wenn mir jemand einen First und einen Second Rounder bietet und dafür so quasi dieses Fleisch da in der Mitte von meinem Draft haben will, da bin ich halt super vorsichtig, weil ich glaube, dass in diesen Runden Spieler sind, die halt die höchsten Wertgewinne erzielen. Ja. Einzelne Sleeper wirst du hinten drin natürlich finden. Sagen wir zum Beispiel letztes Jahr, ich habe mir die Boards nochmal angeguckt, ein Jalen Hurts. Ich frage mich wirklich, was in meinem Prozess falsch gelaufen ist, dass ich den Jungen nicht einfach gedraftet habe, so in Runde. Ich glaube, der ging bei uns in der JIT in Runde 16. Und da frage ich, also wirklich, da habe ich 4 Runden lang auf jeden Fall mal. Ja, und das reicht eigentlich fast gar
das
nicht.
Hängt, geschlafen. Das hängt einfach mit Wentz zusammen. Weil man dachte, okay, Wentz ist locked in Starter, dem wird nichts passieren. Und deswegen war es halt Schwachsinn, oder wäre es halt Schwachsinn gewesen, den zu draften. Natürlich Runde 16, okay, ne, das ist halt schon ein Punkt, wo man sich darüber wahrscheinlich eher weniger Gedanken, aber man nimmt dann eher für einen so das Vorstellbare. Und das ist dann so eher unvorstellbar.
Ja, verstehe ich völlig, aber man muss halt überlegen, finde ich, wenn du hinten rauskommst. Okay, jetzt springe ich ein bisschen, wir springen jetzt so ein bisschen in diese späteren Runden rein und dann teilweise in diese Sleeper-Runden, also so ab Runde 14. Da muss man, glaube ich, wirklich nicht drauf gucken, was für, sobald diese Spieler weg sind, die nachgewiesen Produktion haben, wie in Adam Thielen, Will Fuller und so, da sind ja dann so Kandidaten an Bord wie ein Keyshawn Vaughn oder halt, ach was weiß ich, irgendwelche Grattler, die halt komplett reingeschissen haben in ihrem ersten Rookie-Jahr oder die seit Jahren verletzt sind und keine Production bringen und jetzt wieder ein Comeback feiern wollen und bla bla bla. Und da hast du teilweise Spieler, so gewisse Profile, die einfach ins Auge stechen. Und so ein Jalen Hurts zum Beispiel, ich habe den jetzt wirklich nur genommen, um zu erklären, warum das ein Fehler war im Prozess, in meinem Prozess, den nicht zu draften. Es ist ein Quarterback, der extrem viel Rushing Upside bietet und dir damit so diesen Konami-Code, wie es der Late-Round-QB J.J. Zacharyson definiert hat, der liefert dir den. Das heißt, sobald der aufs Feld kommt, und sei das, weil Carson Wentz halt verletzt ist oder weil er scheiße gespielt hat, ist erstmal egal. Aber sobald der Junge aufs Feld kommt, ist er sofort ein Quarterback 1. Und das ist auch das, wenn die Eagles, warum wird er jetzt so früh gedraftet? Weil die Eagles jetzt sich dazu entschlossen haben, mit ihm in die nächste Saison zu gehen. Und selbst wenn er als Quarterback scheiße ist, dann ist er halt trotzdem Quarterback 1 in Fantasy, weil er dann seine Kyler Murray Stats auflegen wird, ohne dass er so gut ist durch die Luft wie Kyler Murray, und die Latte ist gar nicht mal so hoch, glaube ich, aber er ist am Boden einfach so gut, dass er dir als junger Quarterback so ein Floor und so ein riesiges Ceiling liefert. Und deswegen sollte man, also wenn man so einen Spieler sieht, die rauszupicken und aus und dann zu draften, weil du merkst, okay, wenn, egal wie wahrscheinlich das jetzt erstmal ist, dass dieser Hit kommt, aber wenn der Hit kommt, dann kommt der halt brutal. Und dann ist der Impact groß. Ja. So ein bisschen erwartungswertmäßig. Ne? So, es ist wahrscheinlich, ist nur 5% Chance, aber wenn das kommt, hast du den Wert X generiert.
Ja.
Da, was bringt dir das, wenn ein anderer Spieler hittet, der aber dann, weiß ich nicht, ein Antonio Brown zum Beispiel, ja, war sicher auch ein Hit als Sleeper. Aber was hast du denn da jetzt an Wert gewonnen? Wann geht der denn jetzt dieses Jahr in Startups? Irgendwie in Runde 10. Hat er sich halt 7 Runden hochgeklettert. Das ist ja nicht viel Wertgewinn. Ja. Runde 16 in Runde 2, 3, wo er jetzt dieses Jahr geht, das ist halt massiv.
Ja, ja, das stimmt schon. Ja, ja, das ist dann halt, man sollte da nicht das Rubbellos, sondern dann schon den Lottoschein ausfüllen. Ne?
Ja, genau. Sie kosten genau gleich viel. Das genau. Muss man sich halt genau, überlegen. Genau.
Ja.
Ich wollte noch kurz zu den Mid-Rounds was sagen, und zwar zu diesem, warum glaube ich, dass die den höchsten Value generieren. Es geht in eine ähnliche Richtung. Die haben zwar, also jeder Pick hat erstmal die Chance, dass er nächstes Jahr ein Top 36 Pick ist, aber bei denen, die halt in Runden 4 bis 8 gehen, gibt es viele Profile, die bei denen es recht wahrscheinlich ist. Also schauen wir zurück, was sind letztes Jahr für Spieler in der Range gegangen? Da sind halt diese Jungs drin, wie T. Higgins, Justin Jefferson, CD Lamb. Das sind die Spieler, die gut sind, vom College kommen und in die NFL kommen. Jetzt egal, ob ihr ein Startup-Draft habt, in dem Rookies mitgehen, oder ob ihr danach nach dem NFL-Draft den Startup macht, wenn ich da einen Spieler holen kann, wie einen Rashad Bateman oder einen Jamar Chase, das sind Spieler, die können, das kann natürlich sein, dass die keinen Wert gewinnen und dass die keine Produktion liefern im ersten Jahr, aber normalerweise geht erstens ihr Wert nicht komplett in den Keller mit der Rookie-Saison und zweitens die Chance, dass sie da nach oben kommen, ist gar nicht so schlecht. Du siehst einfach sofort, geht der Hype los bei allen deinen Team, also oder Liga-Kollegen, wenn so ein 21, 22-jähriger Wide Receiver super Zahlen auflegt, und das ist eben auch bei dem T. Higgins passiert, auf einmal ist es ein Wide Receiver 1 in Dynasty Rankings, ja, und dann kannst du eincashen.
Higgins und Jefferson, ne? Beide. Also beide, ja, waren.
CD Lamb.
Oh. Ja, gut, CD Lamb war, also wenn man, der ist ja schon deutlich früher gegangen, also in Rookie Drafts. Rookie Draft, ja, noch in Startup Draft.
Aber auch in Startup Draft.
Ja, genau. Ja. So, das war halt der Wide Receiver One der Klasse. Ne? Auch wenn Rux jetzt im Real NFL Draft davor gegangen ist. Aber also das war schon so. Gut, Judy wurde auch debattiert, aber gut.
Komm. Ja.
Nee, aber das waren.
Guck mal an, selbst Jerry Judy hat jetzt nicht wirklich Wert verloren. Und das war echt nicht richtig gut.
Nee, das war nicht gut.
Ja. Also, und da muss man schon sagen, deswegen, also ich glaube, dass viele scheuen sich quasi, dieses Risiko zu gehen, einen Rookie zu draften, aber diese Spieler mit dieser Upside, oder du nimmst auch Sophomores jetzt, die eben in der Range gehen. T. Higgins geht, glaube ich, immer noch in Runde 5 im ADP. Ja, das ist für mich halt, diese Spieler will ich da haben, weil der hat sogar schon gezeigt, dass er in der NFL produzieren kann. Jetzt kommt er ins nächste Jahr. Die Chance, dass der den nächsten Sprung macht, ist super. Und wenn ich an der Stelle den bekommen kann, überragend. Wenn ich natürlich einen Win-Now-Roster zusammenbauen will, dann ist das wieder eine andere Geschichte. Dann habe ich leider keinen Platz für die Higgins.
Ja.
Genau. Was ich auch noch jetzt wollte, also so, jetzt sind wir so ein bisschen durch die Runden durchgegangen. Was ich jetzt dich noch fragen wollte, wenn du jetzt zurückblickst oder nach vorne blickst, was ist denn dein, so als Fazit, wenn du dir einen Draft malen kannst, was ist denn dein Traumszenario für deinen nächsten Startup-Draft? Du sagst hinterher, jetzt, also zufriedener könntest du kaum sein.
Also wahrscheinlich tatsächlich, und jetzt, das klingt jetzt, also ich will extrem junge Running Backs, und also wir haben jetzt gerade eine Klasse, wieder so eine Jahrhundertklasse oder würde ich mal so eine Jahrzehntklasse, wenn man da drauf guckt, dann will ich vielleicht einen Jonathan Taylor und einen Cam Akers aus den ersten beiden Runden. Das wären traumhaft natürlich. Und das dann eben, gut, Runde 3, dementsprechend noch ein Running Back irgendwie, vielleicht fällt ein Dobbins oder vielleicht ein Harris dahin, sowas in die Richtung. Gut, dann zwei solide Quarterbacks irgendwo und einen vernünftigen Tight End und dann hinten raus eben die Wide Receiver. Und dann gerade auch da ist es eben, was du sagst, diese Zuwächse. Also ich könnte mir beispielsweise vorstellen, da so Leute, die jetzt noch nicht richtig alt sind, wie zum Beispiel ein Cooper Kupp, der schon gezeigt hat, dass er in Fantasy ein Wide Receiver 1 sein kann, beziehungsweise sogar, ich glaube, 5 oder 7, was war er? Ich weiß es gar nicht. Und das ist natürlich sowas. Und jetzt mit Stafford, glaube ich, ja, solche Spieler, das ist halt traumhaft, ne? Und
Ja, ich glaube fast, dass Robert Woods unter Matt Stafford noch mehr profitiert als Kapp, aber
ja,
definitiv auch
wie auch
Kapp,
immer.
der übrigens Wide Receiver 5 nach PPR
Ja,
war 2019.
5, ja.
Ja, der kann natürlich, auch der profitiert natürlich von Matt Stafford, keine Frage.
Genau, und also das war jetzt nur mal so ein Beispiel, so, aber so ein Teambuilding, also ich sag mal, so, wenn du solche Spieler bekommst, ne, das war jetzt natürlich ohne Trades, ich sag mal, da könnte ich mir noch ein paar schönere Szenarien ausmalen, aber das wäre jetzt so wirklich, wenn ich jetzt übermorgen einen Draft hätte, das wäre so wirklich das, wenn du mit den Running Backs da aus den ersten beiden Runden rausgehst, weil ich finde zum Beispiel, wo du vom massiven Wertzuwachs redest, so ein Spieler wie Cam Akers, der teilweise Ende der zweiten Runde geht, ist für mich massiv unterbewertet. Also ich finde, man kann da schon einen Case für machen, dass der vielleicht sogar über einem Cook und über einem Kamara gehen sollte. Also wenn ein Taylor, der irgendwo der Pick zwischen 4 und 8 ist, dann muss Akers eigentlich mindestens direkt dahinter gehen.
Ja, ich meine, wir zwei tauschen ja unsere Rankings gern mal aus und ich glaube, du weißt ja, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, natürlich ist bei mir ist immer noch CMC die Eins, auch wenn er eben nicht mehr ganz so frisch ist in der Liga wie die anderen Kollegen. Aber die Taylor, also diese Klasse an Taylor, Gibson, Dobbins, Akers, Swift, das sind die Running Backs, die ich auch haben will, weil du hast einfach den großen Vorteil, dass du über die nächsten Jahre die gute Production kriegst und trotzdem verlieren die ihren Wert noch nicht.
Ja.
Und das bei einem Alvin Kamara, klar, der bringt dir nächstes Jahr hoffentlich zumindest noch gute Production, aber es wird langsam halt dünn. Und da haben die NFL-Teams haben gelernt und auch wir sollten gelernt haben und diese Spieler entsprechend also auch so einordnen.
Ja, genau. Also, wie gesagt, es würde mich halt nicht wundern, wenn nach der nächsten Saison Spieler wie gesagt, Akers, bin ich fest von überzeugt, also dass der Minimum unter den Top 8 landen wird. Minimum.
Krass.
Klar, erstmal
Ja,
ein Hot
also
Take
ich
hier
muss
rausbauen.
das
Naja.
ist das ist wirklich das ist das, ja, aber es ist ja nicht, also er ist ja auch bei mir in Top 5 Running Backs drin. Ich liebe ihn absolut. Es ist immer bei mir ein bisschen ein Kampf zwischen Swift und ihm. Die Situation in LA mag ich deutlich lieber.
Ja.
Auf der anderen Seite habe ich halt so die Hoffnung, dass es wirklich so kommt, dass Swift halt ein richtiger Three Down Back wird und halt viel im Passing Game eingesetzt wird. Und da habe ich bei Akers noch bisschen, also so bisschen Concerns halt, dass er dieses Top, so wirklich Running Back 1 Overall Potential auch zeigt, das halt ein Kamara hat.
Ja.
So, und diese Swift-Rolle, die könnte da nochmal den Schub geben. Aber ja, seit dem Stafford-Trade und Goff und alles ist komplett im Arsch in Detroit, ist auch bei mir Akers jetzt über ihm gelandet.
Ja, und für dich, wie sieht für dich so der perfekte Draft aus?
Ja, jetzt hast du quasi den mit den, also den ohne Trades quasi schon vorweggenommen. Ich meine, da würde ich's ganz genauso machen, deswegen will ich jetzt das nicht nochmal erzählen. Dann sage ich jetzt einfach, ich gewinne im Randomize die Nummer 1, pick an 101, trade den weg, bekomme massiv mit Runden-Picks dazu und dann würde ich tatsächlich den Weg gehen, den ich letztes Jahr in der JIT gegangen bin, würde mir massiv Rookie-Picks der nächsten Jahre einholen und würde in dieser Liga dann den Draft komplett bestimmen können. Also das ist das, was ich jetzt eben vor der Situation stehe ich jetzt. Ich habe fünf First-Rounder in dieser Klasse, ich glaube den 102 5, 6, 7 und 11. Und das ist einfach eine Situation, geile Draftklasse. Und du kannst dann, der Need nach jungen Spielern ist immer da. Also selbst wenn das jetzt im Moment will noch jeder gewinnen und denkt, sein Roster ist unangreifbar und ganz klar das Beste der Liga. Aber das wird sich vielleicht auch bei dem einen oder anderen ändern.
Ja, nächste
Und
Woche.
die Rookie, ja, Rookie Hype Season kommt auf jeden Fall. Und selbst wenn niemand die Picks ertraden will, ja, selbst wenn ich wirklich jeden Pick machen muss, dann habe ich auch gar kein Problem damit, Jungs wie Justin Fields, Najee Harris, Ja'Marr Chase, Rashod Bateman und zur Not hole ich auch Devontae Smith in mein Roster rein und es ist mir dann auch einfach egal. Es muss gar nicht jeder hitten. Das ist gar nicht mal so wichtig. Aber wenn die Jungs dann aufs, dann warte ich halt drauf, dass der ein oder andere explodiert, so wie das im letzten Draft auch war. Und dann habe ich auch meine Top 36 Spieler auf einmal im Roster. Und das geht ja so weiter, dass ich in 22 wieder viele Rookie-Picks habe. Und ich kann das vielleicht auch in nächstjährige Rookie-Picks wieder rüberschiften und so. Und so habe ich so eine ganz breite Foundation und ich kann jetzt in jede Richtung gehen. Und das ist eigentlich das, was ich, wenn ich es mir aussuchen kann, immer gern machen würde. Aber die Schwierigkeit ist die, mittlerweile sind Trade-Downs ganz, ganz schwer machbar. Und ich glaube, deshalb ist die Chance, das über Future Rookie Picks zu machen, aktuell noch am größten, weil ich glaube, dass das noch nicht überall angekommen ist, wie viel Wert die im Endeffekt haben.
Ja, nein, wird vor allen Dingen zum Zeitpunkt des Startups dann teilweise unterschätzt. Genau.
Ja, absolut. Das ist auch,
wenn die Gier einsetzt, ne, was dann so auf dem Board rumliegt und dann denkt man,
ja,
oh, den
voll.
will ich noch haben, aber ich will jetzt keinen von meinen Win-Now-Spielern abgeben, dann muss ich halt einen Pick opfern.
Ja.
Genau.
Ja. Und das Interessante ist, ich meine, ich habe ja mit 4 Leuten quasi von 4 Leuten die First-Round-Picks geholt. Die dachten alle, sie sind im Win-Now. Und surprise, surprise, nur du hast gewonnen. Also es ist halt, ich meine, ich hatte auch deinen. Dein Trade hat sich dementsprechend gelohnt und da sieht sicher auch die Value-Seite, ist da sicher auch ganz klar bei dir jetzt im Nachhinein. Aber es haben halt auch Leute mir den Pick gegeben, zwei, die halt die Playoffs verpasst haben. Und ich glaube, wenn ich jetzt halt den Durchschnitt nehme, dann habe ich den 1,05, 1,06, zu dem Zeitpunkt 1,11 und 1,12 bekommen. Das heißt, vier Picks. Und ich glaube, dass das eher noch der Outcome war, der relativ schlecht ist. Also da habe ich eh schon gar nicht so viel Glück gehabt bei den Picks, die ich dann bekommen habe. Also unabhängig davon, welche ich jetzt wieder noch habe und so, ist ja seitdem wieder viel passiert. Aber in einer anderen Liga habe ich halt dadurch den 1-0-1 jetzt. Und das darf man halt nicht vergessen, dass Leute zu dem Zeitpunkt im Startup ihre Roster massiv überschätzen. Und ich würde, das ist eigentlich schade, jetzt sind wir, glaube ich, langsam bei der 2-Stunden-Marke. Und ich hoffe, es hört noch irgendjemand zu, weil jetzt kommt ein ganz wichtiger Advice von meiner Seite. Gebt niemals, und das ist selbst dann danach im Dynasty-Management eigentlich fast immer anwendbar, niemals Future Rookie Firsts als Late Firsts verkaufen. Weil das ist, du evaluierst dein Team nie hundertprozentig richtig und du hast keine Garantie dafür, dass du ins Finale im Fantasy Football kommst. Du kannst Injuries. Nicht den 1-11 der nächsten Klasse. Eben Injuries, ja, auch einfach schlechte Evaluation. Es kann ja auch mal sein, dass du einen Scheißspieler geholt hast. Clyde Edwards-Helaire zum Beispiel, ja. Ich habe den selber in Redraft mal in der ersten Runde gedraftet. Ich habe den jetzt nicht besser evaluiert als andere.
Niemand.
Hat reingekackt.
Niemand hat das getan. Also.
Ja. Also, ich trade meinen eigenen Future First eigentlich nur, wenn ich so ein Roster habe mit irgendwie 7 Top 24 Running Backs und dann noch ganz ordentlichen Wide Receiver. So, dass ich wirklich sage, okay, jetzt lohnt sich's, das Risiko einzugehen. Ich weiß, es muss nicht der 1,12 sein, aber ich will nie zum Wert von 1,12 verkaufen. Nee. Weil dann gibst du alle Upside zum anderen rüber und hast sie eben nicht bei dir. Ja. Genau. Das wollte ich noch loswerden. Das hätte ich eigentlich schon vorher mal einbauen sollen. Aber okay.
Ja, gut. Ja. Ansonsten.
Genau.
Hast du erstmal noch was dazu zu sagen?
Nee. Derzeit sind wir langsam so weit durch. Ich habe jetzt meine Notizen nicht konkret abgehakt, aber ich glaube, wir haben über das Wichtigste gesprochen.
Ja, eine kleine Taktik habe ich noch, die ich noch reinwerfen möchte. Und zwar gibt es noch so eine schöne Strategie, die ich jetzt auch mal vor kurzem ausprobiert habe, und zwar Quarterback Extreme, ne? Also, dass du
Ah
in
ja,
Superflex, also.
die Sven-Taktik. Shoutout an den Kollegen.
Ja, ich habe das auch mal gemacht. Also habe da auch ein bisschen hin und her getradet natürlich und bin dann auch mit, ich weiß gar nicht, fünf oder sechs, ne, ich glaube fünf Quarterbacks, wirklich High-Caliber Quarterbacks rausgekommen und noch den 104 im Rookie-Draft, wo ich auch nochmal einen Quarterback mitnehmen werde.
Ja.
Genau, und ja, da werde ich jetzt mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Aber es heißt im Prinzip, man draftet in den ersten ja, sechs Runden nur Quarterback. Ja, also je nachdem, wenn der Value
Ja.
natürlich da ist. Also ich habe da sogar noch ein bisschen variiert, habe nochmal Cam Akers gedraftet, weil der gefallen ist. Aber genau, extrem viele Quarterbacks gedraftet und die dann einfach, die werden jetzt erstmal gebunkert aus, das kommt einer mit einem ja, wahnsinnigen Angebot um die Ecke. Das wird kommen, weil in der Liga werden Quarterbacks einfach extrem knapp werden, weil wir jetzt schon vor 3 Wochen oder sowas gedraftet haben und die Situation noch nicht klar werden. Also da wird der Value kommen.
Genau, da muss man relativ geduldig sein und im Zweifelsfall auch in den sauren Apfel beißen können. Ich kann mich erinnern, auch du bist damals schon mal ein bisschen auf die Nase gefallen mit der, da wolltest du Tight Ends horten. Das hat Rafa mal in Upside gedroppt. Da hast du Zach Ertz gehalten, glaube ich, die ganze Zeit und wolltest ihn nie verkaufen. Und der ist, glaube ich, heute, jetzt weiß ich nicht, ob er mittlerweile verkauft ist, aber das war nicht mehr der höchste Value zu dem Zeitpunkt.
Fun Fact, ich behalte ihn immer noch oder ich halte ihn immer noch und werde probieren, ihn jetzt zu verkaufen, wenn er getradet wird.
Ja.
Ja, wobei man muss sagen, ja, das war natürlich im Nachgang, hätte ich ihn vor der Saison natürlich am besten verkauft. Da hatte er noch ein bisschen Value, aber gut, in der Liga werden Tight Ends halt massiv undervalued. Ich habe auch Robert Tonyan, den habe ich da richtig, richtig spät bekommen. Ja, gut, wenn die Hälfte der Liga dann eben tankt, dann kriegst du solche Spieler nicht verkauft, ne? Das ist dann das Problem.
Ja. Genau, das ist immer so, ich wollte nur so ein bisschen auf die Downside, die Gefahr hin so rauskommen. Es kann halt sein, dass keiner dir die Spieler abkauft. Das kann halt passieren. Bei Quarterbacks, wenn du so viel Quarterbacks hortest, ist es sehr unwahrscheinlich, dass es passiert. Aber man darf dann auch nicht zu gierig sein. Also man muss die Spieler dann schon auch so verkaufen, finde ich, dass es auch für den anderen dementsprechend fair ist. Und einfach zu sagen, ich habe alle Quarterbacks, gib mir deine ersten, ja, vier besten Spieler, keine Ahnung, die du hast, dann wird's halt auch nichts. Du musst schon auch irgendwann diese Spieler auch verschiffen. Und das gehört halt dazu. Deswegen, wenn eine sehr trade-unwillige Liga ist und alle sich so gegen dich verschwören und sagen, nee, okay, dem geben wir nichts, dann wird's
Ja,
echt
wobei ich da
kritisch.
sagen muss, da wäre ich ganz entspannt. Also ich habe noch keine Liga gesehen, wo jemand wirklich auf so vielen Quarterbacks sitzen geblieben ist, richtig. Und ja, man muss halt einen langen Atem haben, aber spätestens, wenn es zu Trade Deadline geht und der Contender A hat gerade zwei verletzte Quarterbacks,
Ja.
spätestens da wirst du sie zu einem sehr guten Preis in der Regel verkaufen können. Sprich eben dann auch Future First. Ja, die wirst du dann kriegen.
Ja, absolut. Ja, für mich hat es auch super funktioniert. Ich habe das in einer Liga auch gemacht. Auch selbst wenn ich da, ja, sag ich mal, auch Scheiß-Quarterbacks wie Sam Darnold gedraftet habe, aber im Endeffekt konnte ich mir darüber halt dann junge Rookies oder ganz gute Rookies noch mitschießen. Und das bringt dich schon in eine gute Verhandlungsposition. Markt bestimmen und ein Monopol aufbauen. Definitiv eins der interessant, eine sehr interessante Taktik. Kannst du mit Quarterbacks machen, kannst du mit Tight Ends machen, kannst du mit Rookie Picks machen. Das ist definitiv interessant und macht super viel Spaß, sowas auszuprobieren.
Genau. Deine Liga hasst dich dann vielleicht.
Ja, das kann passieren. Also man darf das auch nicht überreizen, wie gesagt. Es muss immer noch Spaß machen und man darf die Leute nicht zu sehr reizen. Wenn du Leute gegen dich aufbringst, dann wird es schwierig, mit denen zu traden. Deswegen auch immer, also nett sein, freundlich sein, nicht Leute einfach reinweise über den Tisch ziehen. Das ist wie Siedler von Catan spielen. Wer auch immer das gern tut, wenn du die ganze Zeit nur der Arsch bist, der nie eine Ressource hergibt für eine andere, sondern immer zwei haben will, dann irgendwann haben die anderen keinen Bock mehr. mehr und spielen ohne dich. Und wenn du dann keine nichts mehr tauschen kannst, verlierst du am Ende auch. Es ist ein Strategiespiel. Ja, oder spiel den Gegner nicht das Spiel. So ein bisschen.
Jo.
Richtig, richtig. Okay, super. Dann haben wir es jetzt halt sehr lang gemacht, aber ich glaube, wir haben immer noch nicht alles gecovert. Wir könnten auch immer noch weitersprechen über das ganze Thema. Es ist super interessant. Wir sind nicht mal zu den Punkten gekommen, was mache ich, wenn ich im Rebuild bin, was mache ich, wenn ich Contender bin, was mache ich, wenn ich so ein bisschen in der Mitte drin stehe, welche Assets sind dann wertvoll, welche nicht. Das sind alles Themen, die wir uns für künftige Folgen aufheben, ja, jetzt müssen eigentlich. Und da freue ich mich auch schon drauf. An der Stelle, glaube ich, bleibt mir nicht recht viel mehr, als dir jetzt halt, ja, langsam eine gute Nacht zu wünschen. Wir haben es 11:30 und wir haben uns auch eine Mütze voll Schlaf verdient. Ich freue mich drauf, wieder Feedback zu bekommen, und auch ich bin auch schon sehr gespannt drauf. Jetzt werden Startups kommen, wo Leute uns wahrscheinlich kontaktieren und sagen, ja, hier, ich habe euer Prinzip hier versucht, das funktioniert nicht oder das funktioniert super. Da möchte ich auf jeden Fall ein bisschen Feedback haben, was umgesetzt wurde und was halt nicht.
Ja, darüber freue ich mich auch. Ich hoffe, das war jetzt heute nicht zu lang. Also das nimmt ja hier schon Downset Talk Form an von der Länge. Genau.
Ja.
Also ich hoffe, es hören ein paar bis zum Ende. Und
Ja,
ja, dann wünsche
und
ich.
dann verabschieden wir uns, freuen uns auf nächste Woche, hoffen auf einen schönen Löwensieg am Wochenende und
Ja, und genau, und
dann.
das andere Team aus München muss bitte verlieren, weil Werder spielt gegen die Bayern.
Gegen die
Ja, genau.
Seitenstraßler. Ja, passt. Alles klar. Ich drücke euch die Daumen auf jeden
Ja.
Fall. Würde mich natürlich sehr für euch
Danke,
freuen.
danke.
Schaut einfach, dass nicht zweistellig wird.
Ja, stimmt, das
Also.
wäre nicht gut für Karl-Heinz Rummeniges Herz, wenn es zweistellig für uns wäre.
Ja. Das stimmt. Nee, alles klar. Mach's gut, Phil. Wir hören uns und schließen damit die Folge. Viel Spaß euch beim Hören. Haut rein. Ciao, ciao.
Ciao.